Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, es geht wieder weiter. In der letzten Folge habe ich so krass rumgelogen, als ich den Lukas Kaminski bei mir gehabt habe. In eurem Lieblings-Podcast, in eurem Lieblingspodcast, Paul's Guitarcast, wo ich dann meinte, yo, ich mache jetzt jede Woche eine Folge. Es war, natürlich stimmte es nicht. Ich wollte es machen, aber ihr habt es mitbekommen, natürlich gibt es nicht jede Woche eine Folge. Keine Zeit, keine Lust. Und es gibt so viele andere tolle Podcasts, die könnt ihr euch natürlich dann derzeit anhören. Und dann haben wir noch mehr Exklusivität, nämlich hier in dem Podcast. Und ich habe heute wieder mal einen Gast am Start. Und wir haben schon super lange nach einem Termin gesucht. Und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber wir werden uns heute extrem viel, wahrscheinlich, über Camper unterhalten. Weil ich habe den Christian hier, ein guter Mitarbeiter von Camper, der ganz viele Internas heute erzählt. Hallo Christian.
Hallo, schauen wir mal.
Dein erster Podcast ist es, ne?
Mein erster Podcast. Also ich gehe hier völlig ohne Podcast-Erfahrung hinein.
Die musst du hier auch nicht haben, das ist gar kein Problem. Weil am Ende ist es ja immer nur eine Momentaufnahme und wir quatschen so ein bisschen. Und das Geile ist natürlich auch, du bist ja Kunde hier, so, ne? Bist hier genau reingekommen, hast eine Gitarre mal abgegeben oder ein, zwei Mal und meinst dann irgendwie vor ein paar Wochen, als wir uns quasi kennengelernt haben, meinst du, ja, ich höre deinen Podcast und wir haben ja auch darüber hinaus, du bist ja auch Essener, so, ne? Genau. Und wir haben irgendwie gefühlt nicht den gleichen Werdegang jetzt gehabt, aber wir waren so früher in den gleichen Szenen, glaube ich, so drin, ohne dass wir uns irgendwie kennengelernt haben.
Ja, genau. Irgendwie scheint das so zu sein.
Ja, ich finde das immer witzig, wenn man sich dann so, ich meine, klar, wir wollen jetzt auch nicht, das kann man so am Rande machen. Ich habe nämlich mal ein bisschen negative Kritik bekommen, weil ich dann zu viel irgendwie über Essener Musikszene mal gequatscht habe und so und über Bands von früher, die kein Arsch kennt, wo ich mir denke, ja, ich weiß, bla. Die Leute wollen natürlich immer, weißt du, die wollen große Namen eigentlich haben, so, ne? Und den kriegen die natürlich aber heute auch, weil wir uns halt über Camper unterhalten. So, ne? Und, aber natürlich ist immer noch so ein bisschen Abseits-Talk natürlich auch noch drin und das sollen die Leute da draußen auch verstehen. Deswegen.
Ja, klar, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, also Lokalszene ist ja auch was gefördert werden will. Ja. Irgendwie. Und auch wenn das ein bisschen, wenn wir so ein bisschen über die Vergangenheit der Lokalszene vielleicht reden, aber
da gab es noch keinen Camper. So, ja, also, da gab's noch keinen Camper. So, das kann man schon sagen.
Das stimmt.
Okay, also, wir rekapitulieren jetzt mal so ein bisschen. Du kannst jetzt einmal so komplett die Firmengeschichte von Camper erzählen. Nein, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu Camper gekommen? Ich meine, ist ja ein Unternehmen, was direkt hier um die Ecke ist, weltweit bekannt ist und hau mal raus.
Ja, ich erzähle erstmal vielleicht, ich selbst spiele schon seit 20 Jahren Gitarre.
Jo.
Und habe vorher Klavierunterricht gehabt, der habe ich nie geübt,
ja, so.
Aber fand das trotzdem auch cool. Ja. Aber dann irgendwann habe ich halt irgendwie eher Rockmusik für mich entdeckt und wollte dann Gitarre spielen, habe da ziemlich vehement umgesetzt auch.
Jo.
Genau, und irgendwann zum Ende der Schulzeit stand dann so ein bisschen im Raum, ja, was mache ich denn? Irgendwie Musik ist das, was ich am besten kann, wo ich mich am wohlsten fühle, jo, oder so. Aber gleichzeitig hatte ich auch ein großes Technikinteresse und dann habe ich halt mir verschiedenste Sachen angeguckt und habe dann irgendwann aber auch, also Jazzgitarre habe ich dann für mich ausgeschlossen, weil ich irgendwie, also ist halt so eine Entscheidung, die man für sich trifft, weil ich dann dachte, ich will jetzt nicht mein täglich Brot unbedingt damit verdienen, sondern das soll weiter eher was sein, was ich zum Spaß mache irgendwie. Das Wort Hobby finde ich immer ein bisschen schwierig,
Ey, ganz ehrlich, da muss ich reingehen. Ich finde Hobby auch mal, weil Hobby ist dann immer so, wenn man dann sagt, ja, ich mache das ja nur als Hobby.
Ja.
Ey, finde ich auch total schwierig, weil ich gebe dir völlig recht an der Stelle. Erstmal nochmal auf das Muckelsteam beziehen. Du kannst, finde ich, wenn du eine Sache zu deinem Beruf machst, dann ist dann manchmal Fluch und Segen so, ne? Weil du kannst auch irgendwie, wenn du damit dein Geld verdienst, hat das auch seine Schattenseiten, dass man so ein bisschen, wie ich das hier auch ja natürlich dann habe, so, du verlierst so ein bisschen die Romantik dann auch dahinter, so, ne?
Genau, ja.
Ist ein natürlicher Prozess, zumindest ist es bei mir so. Ne? Ich bin jetzt nicht angekotzt von Gitarren, aber trotzdem denke ich manchmal auch so, okay, du hast super viel und du verlierst so ein bisschen diese, ja, den, nicht ganz den Spirit, aber man geht ein bisschen pragmatischer einfach daran.
Ja, wir haben ja im Prinzip einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also.
Ey, voll.
Das Spielen macht ja weiterhin auch Spaß.
Nein. Und,
die Arbeit macht ja auch Spaß.
Ey, also, natürlich. Nicht. Also, ey, um Gottes Willen. Aber Hobby ist immer, da hört sich immer so Kleinreden an. So. Und das ist dann immer so, genau. Als ob man sagt, man macht das nicht richtig, macht das ja immer nur ein bisschen nebenher. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich finde das auch immer schwierig. Hobby ist komisch.
Ja, bei mir war es dann jedenfalls so, dass ich dann durch das Technikinteresse eher gedacht habe, ja, dann mache ich irgendwas Technisches, was aber irgendwie mit Musik zu tun hat.
Ja.
Und dann habe ich mich 10-mal umentschieden, was ich jetzt endgültig studiere und habe dann Elektrotechnik studiert erstmal. Habe dann aber schnell festgestellt, dass in dem Elektrotechnikstudium es ja auch ganz viel Signalverarbeitung gibt und da kommen dann irgendwie auch Frequenzgänge drin vor, die, also jeder hat vielleicht dann zu der Zeit auch schon mal mit einer DAW gearbeitet oder so und mit Filtern und irgendwelchen Plugins und so. Und dann dachte ich, ey, das ist ja genau das Zeug, was ich da irgendwie die ganze Zeit verwende und nicht verstehe oder so. Und wie cool ist denn, dass ich was studieren kann, um alles zu verstehen, warum, also seither ist eigentlich so die, wenn ich es runterbreche, ist so die Frage, die mich anleitet immer, warum klingt etwas so, wie es klingt? Das ist so meine Grundmotivation. Ja. Auch wenn ich mal einen Durchhänger habe oder so, dann muss ich mich eigentlich nur darauf besinnen und dann bin ich schon wieder voll dabei.
Ja.
Genau. Und das, ja, das habe ich dann, ich glaube, ich habe 8 Jahre studiert, also sehr lange, mit eben Fokus auf Signalverarbeitung, Akustik, Audiotechnik.
Wo hast du das studiert? Wo macht man das?
Ich habe erst in Aachen studiert.
Ah, an der RT...
RWTH, genau. Also ich habe
lebst noch.
Man sagt mir nach, ich habe mir nie leichten Wege ausgesucht. So irgendwie, aber ja, genau. Und bin dann aber für ein Jahr nach Graz, nach Österreich gegangen. Das war ein Erasmus-Aufenthalt tatsächlich. Und da gibt es einen Studiengang, der heißt Elektrotechnik-Toningenieur. Weil in Aachen hat mir dann so ein bisschen der musikalische Bezug gefehlt, weil es ja doch sehr ingenieurmäßig nerdig war. Und in Graz habe ich mich super wohl gefühlt, weil es teilweise an der Technischen Uni, aber teilweise auch an der Kunstuni Lehrveranstaltungen gab. Und ich einfach sofort da musikalisch auch Anschluss gefunden habe und mich sehr wohl gefühlt habe in der Szene. So dass ich letzten Endes 3 Jahre statt einem geblieben bin und da noch zusätzlich einen Bachelor gemacht habe in diesem Fach und den Master in Aachen parallel sozusagen nur die Prüfungen immer gemacht.
Ich muss so ein bisschen schmunzeln gerade. Ist das nicht voll oft so, dass das ist gefühlt so mein Bild von Deutschland und seine Studiengänge. Du willst was machen, also du studierst was, du musst dieses Studium jetzt abschließen, hast aber eigentlich ein anderes Ziel dahinter. Und dann findest du irgendeinen Studiengang, der genau das, was du geil findest, noch daran gekoppelt ist, aber es wird nicht in Deutschland angeboten, sondern musst immer woanders hingehen. Weißt du, was ich meine? Dann ist halt keine Ahnung. Du musst halt in irgendeinem Kaff dafür dann gehen, so wie jetzt, ey, Paul Schmoranzer wollte mal Musikinstrumentenbau studieren und dafür musst du aber nach Markneukirchen so und denkst dir so, ja, super, ist kaum eine Option. Und ich meine, aber Graz ist ja, das ist ja schon was anderes. Das ist bestimmt noch eine schöne Stadt und so.
Zweitgrößte Stadt Österreichs, ne?
Ey, also. Es ist ja auch nicht so riesig so, aber. Nee, aber das ist ja geil. Also ich finde es dann cool, wenn dann das Wort auch connected ist und dann, ey, scheiß doch, wie lange du studiert hast. Also von daher,
möchte ich total
dazu sagen.
Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe. Also war eine super Zeit.
Ey, voll. Insgesamt. Also sprich dann, also ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich stelle mir das gerade an so vor. Das ist wie bei den Maschinenbau-Studiengängen, wo die Leute ja, was ja für mich immer noch eins der wahrscheinlich anspruchsvollsten Studiengänge so ist, was du wahrscheinlich auch in Aachen auch so machen kannst. Und du wirst wahrscheinlich auch schon kurz vor Abschluss schon von den Leuten oder von den Firmen abgeworben, kriegst einen Vertrag schon angeboten, sagt dem Motto, arbeitet doch bei uns. Und Christoph Kemper stand da wahrscheinlich direkt schon parat, hat dann gesehen, so, okay, ich gehe mal bei den Elektroleuten hin und wähle da mal hier aus. So, wen möchte ich denn haben?
Kommt, glaube ich, auch darauf an, wie man sich als Student gibt oder so. Ich war jetzt nie so hervorpreschend und ich war nie auf Jobmessen oder so, weil ich immer ein Freund bin von Direktkontakt, so wie ich jetzt auch zu dir direkt einfach mal irgendwie, von Angesicht zu Angesicht einfach mal auf Augenhöhe quatschen irgendwie. Und ich finde auch diese ganze Business-Welt immer sehr schwierig irgendwie. Natürlich hab ich mit meinem Abschluss wahrscheinlich einen guten Satz Karten in der Hand, so irgendwie, aber. Es war für mich nie jetzt ein Ding zu sagen, ich muss jetzt auch schwieriges Wort Karriere machen oder so.
Damit. Ja, klar.
Also, genau. Nichtsdestotrotz habe ich ja eine ganz gute Karriere am Laufen bei Kemper. Es war halt so, dass ich mich Ich war dann zu dem Zeitpunkt, habe ich in Salzburg gearbeitet, in einem kleinen Akustikbüro.
Was heißt da Akustik? Also, was war da so Inhalt? Was hast du da gemacht?
Das ist eine Akustikberatungsfirma, wo ich den Chef und den einen, also ganz kleine, eine Two-Man-Show sozusagen. Vorher war es eine One-Man-Show.
So, ja.
Ja, genau. Und genau, der Mitarbeiter ist halt ein guter Freund von mir. Mhm. Schöne Grüße an Fabio. Mhm. genau, und meine Freundin hat zu der Zeit ein Praktikum in Salzburg gemacht,
ja.
Und ich war davor in den USA, und wir hatten keinen Bock mehr auf Fernbeziehungen, und dann bin ich halt nach Salzburg gegangen,
ja.
Habe da gearbeitet und habe ja eigentlich hauptsächlich Forschungs- und Entwicklungsarbeit gemacht für ein Produkt, was die da entwickelt haben. Da ging es um ja, Raumakustik Modifikation sozusagen, also also früher hat man das mal eine künstliche Nachhallanlage genannt,
okay.
Oder so, also
ja.
Ist im Prinzip ein System, wo Räume künstlich noch ein schöner Hall aufgedrückt werden kann,
ja. Okay.
Also aus dem Raum, in dem wir gerade sitzen, könnte man dann eine Kirche machen, in dem hier einfach Mikrofone sinnvoll verteilt werden und Lautsprecher. Und die Mikrofone nehmen halt die Signale auf, die werden dann irgendwie mit ganz viel Delays und Magie verwurstet, und dann wird es wieder,
also, dann
zurück
dann,
in den Raum geschossen.
Würde dann bedeuten, wenn man das jetzt hier installieren würde, wenn ich mit meinen Kunden und Kundinnen hier vorne spreche, ist das so, als ob ich auf der Kanzel stehe und die Predigt halte. So, ne?
Genau.
Das wird eigentlich der ganzen Sache auch ein bisschen mehr Nachdruck noch verleihen. Finde ich geil.
Ja, ja. Genau, also das war so Inhalt der Arbeit. Genau, und dann habe ich mich von dort aus halt beworben, weil ja. Genau, das Praktikum von meiner Freundin lief aus und wir wussten nicht irgendwie, wohin und wo wir bleiben und sowas. Und dann habe ich meinen Freund und auch Mentor von früher angerufen, den Pascal, der inzwischen auch seine eigene Firma gegründet hat, Klang Technologies. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja, kommt er aus Essen auch?
Nee, der kommt ursprünglich auch aus dem nördlichen Ruhrgebiet, glaube ich.
Okay.
Irgendwie, Dorsten, meine ich. Hat aber in Aachen eben studiert, haben uns kennengelernt.
Okay, okay.
Und, am Institut war der da so ein bisschen mein Mentor auch und ja, auch Freund eben. Und dann habe ich den Pascal gefragt, wie es was er meint, hat er, ob er noch eine Idee hätte und so. Und da wir beide Gitarre spielen und er mich da ganz gut kennt und hat er eben gesagt, dass wie wäre es denn mit Camper? Und dann hatte ich Camper aber gar nicht so auf dem Schirm unbedingt.
Camper, so, ja.
Also ich habe es schon mal gesehen auch. Und auch mal sogar angespielt, meine ich, aber es war jetzt nie sowas, was ich total auf dem Schirm hatte. Dann habe ich mich beworben und es hat irgendwie direkt auf Anhieb sehr gut gepasst. Cool. Also es, wie die Faust aufs Auge.
Hammer. Ja, ist doch, ich meine, geil ist ja auch wiederum dann, da muss man sagen, wir reden immer noch von Camper, made in Recklinghausen, so, ne? So, also direkt, wir fahren ja auch um die Ecke. Nicht irgendwie, du denkst dann, ja, bewerte ich mal bei Camper, hast du noch nie was, also hast du nur so einen ganz losen Bezug dazu und dann denkst du erstmal, ja komm, wo musst du dafür jetzt wieder hinziehen?
Ja.
So, und das ist dann ist der erste Gedanke dann schon
und
wieder.
Und für mich war es halt zurück in die alte Heimat.
Ja.
Und also ich finde immer, dass in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das ganz wenige machen und auch wollen und können. Also vor allem aber auch zurück ins Ruhrgebiet.
Da muss man schon ganz Zweifel für sein. Dass du wieder sagst, so scheiße, Alter.
Nein.
Zurück in den Pott, ey.
Ich finde es hier super. Also vor allem einfach wegen den herzlichen Menschen wirklich. Also es ist schon, die meisten sind sehr direkt. Ist ja immer schwierig zu pauschalisieren, aber
ja,
ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier.
Ach, ey, wir sind ja hier groß geworden, so, wir wissen ja, wie das ist, ne? Wir trinken ja auch Stauder, so, ne? Ein bisschen beste Bier der Welt, ja. So kann man ja auch sagen. Ich finde Stauder schon sehr gut. Schmeckt das?
Ja,
gut.
Definitiv.
Also so gutes Bier.
Kann man sehr gut trinken.
Genau, kann man sehr gut trinken. Und es ist schon, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man könnte halt immer damit connecten, dass man dann sagt, man macht jetzt so ein Step Back oder sowas, so, ne? Was ja eigentlich gar nicht der Fall ist, so, ne? So, du ziehst ja nicht wieder zurück zu deinen Eltern oder sowas, sondern du hast einen Job hier bekommen. Und wir reden ja, muss man einfach auch sagen, es ist ja am Ende des Tages ja auch trotzdem, also Weltfirma im Sinne von, die liefern die Produkte einfach überall hinaus. So. Und das ist jetzt nicht, das ist schon krass. So. Also ich meine, da kommen wir gleich eh nochmal drauf zu sprechen, aber ich finde es völlig in Ordnung. Ich weiß aber, was du mit Ruhrgebietsmentalität meinst. Ich war vor, wann war da, vor ein paar Wochen, war ich bei Haselburger. Kennst du Haselburger?
Ja, kenn ich.
Genau. Die hat in Lichtburg gespielt, wollte ich schon sagen, ist aufgetreten. Und ich habe die vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Das war, weiß ich gar nicht mehr, in der Weststadthalle, genau. Hm. Da war die ein bisschen kleiner noch. Und jetzt halt Lichtburg so, wurde wegen Corona tausendmal verschoben. Und die war dann auch so, ja, Ruhrgebiet, die hat gar keinen Bezug dazu gehabt. So, ne? Und dann hast du natürlich dann die Leute, die dann reingerufen haben, extrem peinlich so, ja, ist hier nicht Ruhrgebiet, hier sagst du Ruhrpott. So, ne? Dann denke ich mir so, ja, ey, komm, ey. Ne? Also, ich meine, wir sind schon so ein bisschen, ja, ist schon eigener Schlacher, wo hast du das nicht? Das hast du in jeder Region so.
Ja.
In Norddeutschland sind die Leute vielleicht ein bisschen wortkarger so und hier sind wir, ja, Leute haben das Herz auf der Zunge, Malocher-Mentalität, aber das wird auch manchmal so ein bisschen hochromantisiert, so, das
genau.
Muss man auch sagen. Ne? Da,
unter anderem schlägt sich das dann darin nieder, dass die Leute dann aus dem Publikum rufen, hier sagt man Ruhrpott, weil es halt...
Und Zechenmentalität.
Weil du halt an jeder Ecke eine Tasse oder ein T-Shirt kaufen kannst, irgendwie ich auf Kohle geboren oder
so. Ganz genau so, ne? Aber alles ist stillgelegt. So, ich meine, ich wohne direkt an Zoll, also bin ich direkt an Zollverein und ich bin auf Zollverein jetzt groß geworden. Das hört sich jetzt ultra altbacken an, aber ich habe wirklich als Kiddie, weil ich kenne Zollverein nur als stillgelegte Zeche. Und dann hast du eben, da als ja. Kind früher mit deinen Jungs aus der Straße, hast du dann echt so irgendwie auf der Halde gespielt oder bist auf irgendeinen abgesperrten Bagger geklettert, der einfach da rumstand. So
ja.
Und das ist, wie gesagt, keine Geschichte irgendwie aus den 80s oder so. Ich glaube, da lief die ja wahrscheinlich sogar noch. Ich weiß gar nicht, wann die stillgelegt worden ist.
Da ich müsste ich jetzt nicht, dass solche Fragen hier
kommen. Oh, ich müsste den Bene jetzt fragen, der wird das wissen. Nee, aber ich will damit nur sagen, das ist ja erst alles Ende der 90er, Anfang der 2000er gekommen, dass dann so was ein Weltkulturerbe jetzt ist und so ein riesiges Museum mehr oder weniger mit tausenden von Veranstaltungen, also mit super vielen Veranstaltungen, die im Jahr mal stattfinden. Mhm. Aber am Ende des Tages ist so all das, irgendwo stimmt das, aber das findet ja gar nicht mehr statt. So, ne? Und dieses natürlich hat, aber das ist wie gesagt überall so, was die Leute über bestimmte Regionen sagen.
Das ist halt das Aushängeschild der Region und ich finde das auch völlig in Ordnung, ja, wenn das so irgendwie ausgeschöpft wird. Ja, alles gut.
Wer an Hamburg denkt, denkst du auch immer an St. Pauli-Reeperbahn, Hamburger ja. Hafen und so. Ne? Und ist ja, die Leute, die in Hamburg wohnen, denken sich wahrscheinlich auch so, ey, ich habe wahrscheinlich noch nie eine Hafenrundfahrt gemacht. So, ne?
Also
genau. So, genauso wie ich, glaube ich, doch, ich habe einmal eine Museumsführung auf Zollverein gemacht, aber auch nur, weil das irgendwie von der Uni aus so sein musste. Aber sonst denke ich mir so, was? Nein, natürlich ja. Nicht so. Ne? Nee, aber ich finde es völlig in Ordnung, wieder zurückzugehen.
Ja, ich sag mal, da stecken ja auch Werte dann dahinter. Ne? Irgendwie, also die Kumpels irgendwie, das ja. Ist ja auch schon, da hat man direkt so Assoziationen, ja, Zusammenhalt und irgendwie... ein harter Job, aber wenn wir zusammen das machen, dann schaffen wir das schon so ungefähr. Also ist ja auch sehr, dann die
ganze
Fußballmentalität im Ruhrgebiet und
ist
so.
Ja. Da
ist ja, also sind ja gute Sachen dahinter. Gleichzeitig die Kohle selbst, da bin ich dafür, dass wir mal so schnell wie möglich davon wegkommen, wenn RWE da in Lützerath immer noch irgendwie die Dörfer anbaggert sozusagen. Das ist halt echt nicht cool, aber genau, muss man halt an der Stelle dann auch trennen.
Ey, natürlich, total.
Aber das eine ist Marketing und das andere ist halt Energieversorgung, die irgendwie jetzt langsam mal vorankommen muss in eine richtige Richtung.
Hoffen wir das Beste.
Ja.
Dass, wir haben schon, wir schneiden geile Themen an. Wir können auf der einen Seite, der Podcast könnte jetzt abdriften in Richtung, okay, ist das jetzt so der Local Essen Podcast?
Ja, ja.
Oder dann doch der Klimapodcast? Ich bin bei allen dabei.
Wir brauchen nicht den Klimapodcast machen. An alle, die interessiert sind und in Essen wohnen, können sich mal den Klimaentscheid Essen anschauen. Irgendwie klimaentscheid-essen.de. Ja.
Verlinke ich in den Shownotes.
Da engagiere ich mich auch und. Das ist eine ganz gute Sache. Es gibt eine Dachorganisation, German Zero.
Mhm.
Die haben mit Juristen zusammen ein Gesetzespaket entworfen, was eigentlich im Bundestag quasi 1:1 so durchgewunken werden
ja.
Könnte. Und die sind da in Berlin halt sehr stark dabei, mit auch Mitgliedern des Bundestags irgendwie zu sprechen
okay.
Und denen das nahezubringen.
Die Kenntnisse irgendwie deutlich zu machen.
So genau, ja. Und das ist alles wissenschaftlich fundiert
ja.
Und auch juristisch fundiert. Genau, und dann gibt es eben lokal so Klimaentscheide, die das auf kommunaler Ebene umsetzen
ja.
Oder voranbringen, weil natürlich muss der große Ruck vom Bund kommen, aber
ja.
Da ja eh so wenig passiert und sogar noch teilweise von diversen Lobbys dagegen gearbeitet wird, muss es halt aus allen Richtungen kommen, also von von unten und von oben, so top-down und down-top.
Ey, ja. Voll, wie das immer also, so ist. So, ja.
Damit können wir das Thema von mir aus abhaken.
Okay.
Das ist ja auch kein politischer Podcast. Es sei denn, du wolltest jetzt auch noch was
dazu. Weiß ich nicht. Ich habe manchmal bin ich, weiß ich nicht, was so. Ich hatte mal vor, mit dem Ruben haben wir uns auch mal ganz zum Schluss mal so ein bisschen über Corona unterhalten, weil das ja auch viel, also viel Politik im Sinne von ist, was auch gemacht wird, so, was bestimmte Entscheidungen angeht und so. Und da sind wir so ein bisschen abgedriftet, aber ich denke manchmal so, ey, kein Bock jetzt darauf zu quatschen. Also nicht darauf jetzt bezogen, nee, aber sondern einfach dann, wenn man dann so abdriftet, da wollte ich jetzt nicht so despektierlich sagen, dass ich mir so, ey, geh mir mit deiner Klimascheiße weg, ich fahre meinen fetten SUV und Alter, der Rest interessiert mich nicht. Nee, Gottes Willen, bin ich ja gar nicht drauf. Deswegen. Nein, ist doch cool, gehört jetzt zu Werdegang. Und das ist ja auch sowieso hier in dem Podcast immer so, man unterhält sich ja quasi, weißt du, das Gitarre-Ding und irgendwie Amps und was auch immer, das ist irgendwie da und das ist immer der rote Faden, aber sich nur die ganze Zeit darüber zu unterhalten, also das macht den Podcast auch nicht aus, weil das ist so ein bisschen, das hat Menschliche, soll ja auch noch da sein. Ja, ist so. Ich finde es sonst stinklangweilig.
Ja.
Also schalten die Leute, also keine Ahnung, sonst die Nerds bleiben immer dabei, aber die das immer so sich anhören und denken, auch ich finde das ganz interessant, aber ich habe gar keine Ahnung, wo da immer gequatscht wird, die sind bei den Nerd-Sachen dann komplett raus. So deswegen. Und die kommen ja gleich noch zu Genüge. Was
ja, wir sagen, können auch so jetzt über Camper-Amps reden. Also
lass uns doch ein bisschen über Camper-Amps reden. So. Warum sind die so grün? Und nein. Also ey, sorry, du hast bei Camper angefangen. Seit wann bist du da am Start?
5 Jahre jetzt.
Okay, 5 Jahre. Das heißt, also dann ist dann, wir haben jetzt seit 2000 und, oh mein Gott, seit 2017, ne?
Ja.
Ja, musst du kurz rechnen.
So, genau.
Ja, schon 2022. Da war ja Camper aber schon echt gut am Start auch, ne? Ist jetzt nicht so,
ja,
kann man sagen.
Durchaus, ja. Also es war gerade die Zeit für die einen Profiler besitzen, sei es ein Head, Stage oder Rack. Ein Stage gab es damals noch nicht.
Ja.
Also Stage ist unser
Floorboard.
Ja, genau. Okay. Genau, es gab damals Head und Rack und die Remote gab es auch. Und zu der Zeit, wo ich gekommen bin, da waren gerade, glaube ich, die neuen Delays draußen.
Mhm.
Genau, und ja.
Also ich kann dir schon fast sagen, dass fast alle, die jetzt gerade sich dann anhören, vom harten Kern, die haben alle einen Camper. Also es ist wirklich so. Das ist also ohne Scheiß.
Super.
Also die haben wirklich alle einen Camper. Das ist, deswegen hören die alle mit gespitzten Ohren jetzt zu, weil die dann alles schon haben. So. Und deswegen ist, weil auch, ich glaube, in jeder Folge ist irgendwie mal kurz Camper angeschnitten worden. Mhm. Deswegen, aber da hat sich ja die Produktpalette schon echt ein bisschen erweitert. Sorry, du wolltest was sagen.
Die Produktpalette hat sich erweitert inzwischen, genau.
Um ja.
Stage und jetzt haben wir, hier haben wir auch ein Head gerade stehen und ein Cabinet dazu. Genau, die Cabinets sind ja jetzt auch rausgekommen und jetzt gibt es auch eine aktive Version davon, also auch für die Profiler-Geräte ohne
Endstufe. Ach so, ohne
Endstufe. Also so wie eben so ein Stage.
Mhm.
Die kann man dann auch damit spielen.
Der Stage ist letztendlich, aber ist einfach, dann ist trotzdem einfach Camper als Floorboard und fertig, ohne dass du jetzt irgendwie, dass du jetzt einfach noch, wie hast du, entweder die Head-Variante oder die Rack-Variante hast. Das ist genau das Gleiche, ne?
Genau, es ist im Prinzip, ja, man kann sich vorstellen, entweder man hat Head oder Rack und
ja.
Remote.
Ja.
Oder man hat eben beides in einem, Remote und
okay.
Head bzw. Rack in einem
ja.
als Floorboard.
Okay.
Das ist das Stage.
So. Okay. Und was, also du, was machst du genau bei Camper?
Ja.
Spitz jetzt die Ohren.
Also, genau, es gibt ein kleines Team, in dem ich arbeite,
ja.
was sich um den Audio-Code kümmert, also den Audio-DSP, also DSP steht für Digital Signal Processing, DSV sagt man eigentlich nicht, digitale Signalverarbeitung,
okay.
Das ist ein deutschsprachiger Podcast.
gut, ja.
Also genau, also Audio-DSP und wenn man sich das jetzt vorstellen will bildlich, dann sitzt man eigentlich die ganze Zeit vom Computer und programmiert.
Mhm.
Aber es ist auch viel zwischendurch reinhören, wenn man irgendwas, eine neue Zeile Code geschrieben hat, kompiliert hat, dann ja, spielt man nochmal Gitarre durch und hört, ja, wie klingt's denn jetzt? Ist es jetzt richtig? Oder was kann ich noch besser machen? Genau, das ist, also der Hauptjob ist in der Tätigkeit programmieren sozusagen, aber mit Audio und DSP Knowledge, was dahinter steckt, also viel Mathematik, Algorithmen entwickeln. Also zum Beispiel habe ich, also gemeinsam mit dem Team und mit Christoph Kemper eben auch, der ganz stark in den Themen mitmischt, weil so hat die Firma ja auch begonnen, da wollten wir ja auch noch eigentlich drauf eingehen. Ja,
klar, so müssen wir die Story so rein, das ist klar. Ne?
Genau, die kann der Christoph immer viel besser erzählen, aber...
Der wollte ja nicht, ich der wollte ja nicht Videocast machen.
Nein. Ich kann das ja gleich nochmal kurz gerne erläutern, wenn gewünscht. Nee, auf jeden Fall... haben wir da an den Hall-Algorithmen auch gearbeitet. Also wie gesagt, die Delays kamen raus, als ich frisch in der Firma war, und dann war direkt eins der Themen irgendwie an den, also die Hall-Effekte zu verbessern, und das ist inzwischen ja auch veröffentlicht und wird sehr gut angenommen, und ich glaube, man kann auch sagen, dass die mit ganz vorne bei Gitarren-Hall-Effekten mitspielen dürfen.
Ja. Ich muss gestehen, also ich sag das ganz offen und ehrlich, ne? Du erzählst mir das und du musst dir trotzdem noch vorstellen, was das angeht, bin ich scheiße dumm. Weil ich davon, also ich habe davon, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du zu Hause sitzt oder irgendwie bei Camper in der Firma, ich weiß es nicht, und was programmierst du, ne? Ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Also wirklich null.
Das hört man öfter. Okay.
So, und für mich ist das so, ich gucke den Camper jetzt die ganze Zeit schon an, und ich meine, ich kenne, das ist ja die Toaster-Variante, die kenne ich ja auch so, wie sie ist. Und als ich noch im Musikshop Axel gearbeitet habe, da hat natürlich auch das ein oder andere Ding mal da gehabt, und ich kann, also ich kriege das Ding, mein Gott, ich höre mich an wirklich wie, als ob ich aus einer ganz anderen Zeit komme, aber ich kriege den an, weiß auch, wie ich das, wie ich den grundlegend zum Laufen bekomme, aber trotzdem ist das für mich so vom Verständnis her ein Buch mit 7 Siegeln, weil ich das nicht, ich check's einfach nicht, weil das ist so, das ist halt komplett digital so, und da jetzt irgendwie, wenn du was programmierst und dann da was dann spielst, ich check den Prozess nicht dahinter, aber dafür muss es wahrscheinlich ja studiert haben oder einfach eine Materie drin sein. So kann.
Ja, schon, also, aber das muss man als User ja auch Gott sei Dank alles gar nicht wissen.
Ja,
als User, also ich, was ich halt auch, wo ich auch total hinterstehe, auch als Mitarbeiter, ist, dass wir uns echt viel Gedanken machen über die Bedienbarkeit des Geräts. Also natürlich hat das jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das Gerät, was jetzt hier steht zumindest. Und ja, irgendwann wird vielleicht nochmal ein anderes Bedienkonzept kommen oder das verbessert. Aber für das, also es ist gut gealtert, finde ich. Also man als Gitarrist findet man schnell alles, was man braucht. Also man hat halt in der Mitte immer diesen Stack, wo der Amp ist. Das ist so das Zentrale.
Ja.
Dann hat man davor 4 Effekte und dahinter. Und davor würde man typischerweise wahrscheinlich irgendwie eine Verzerrerstomp, ein Wah-Pedal oder was weiß ich machen.
Ja.
Und dahinter dann haben wir auch das so beschriftet, dass das empfohlen wird, sozusagen Modulationseffekt, Delay, Reverb.
Also quasi
alles hier auf dem Gerät, was wir hier stehen haben.
Noch. Also eigentlich so ein bisschen, aber auch quasi so angeordnet, wie jetzt auch ein Floorboard letztendlich wäre. So von den, so einfach genau. Ein bisschen von der Anordnung her, dass man sagt, so alles an Modulation und hast nicht gesehen, pack mal ganz nach hinten, und alles, was so an Serre ist und so, pack mal nach vorne eigentlich dann auch. So.
Genau, ja. Richtig. Und hinten und vorne ist ja auch schon das Richtige. Also vorne hast du noch eine Input-Section und hinten eine Output-Section. Ja. Also hier kannst du dann irgendwie Lautstärken und so.
Ja.
Input kannst du dann Input-Sensitivity.
Ja.
Also man findet eigentlich schnell alles. Im Direktzugriff nämlich auch, was man braucht. Und das Wichtigste natürlich hier der Gain-Regler. Ne?
Ey, der muss immer voll aufgedreht sein, ganz klar. Der leuchtet mir viel zu wenig, sehe ich schon von hier. Der muss, ja, danke, so.
Also rauscht.
Nein, ist ja noch der... Nee, aber am Ende, ich muss gestehen, ich vergleiche das, wir hatten mal, als ich noch im Shop gearbeitet habe, aber den Camper da gehabt, und dann von Line 6 das Konkurrenzprodukt dazu, Helix, was die dann rausgebracht haben.
Ja.
Ey, ohne Scheiß, das Helix, ne? Das ist für mich, ich habe lange gebraucht. Ich glaube, wir haben uns immer so, wenn eine Person reinkam und sagte, er könnte uns mal das Helix präsentieren, war dann immer so, boah, fuck, wie war das nochmal? Ey, weil ich bin da, also wenn du es einmal weißt, geht das, aber das ist so designt gewesen, das sah auch super fancy aus, wie so ein Apple-Produkt. So, und ich habe echt lange gebraucht, bis ich mit dem Helix warm geworden bin. Und da finde ich den Camper schon. Jetzt ohne jetzt, wie gesagt, ich habe ja, werde ja von Camper, ich habe ja noch kein Geschenk bekommen. Also, ne? Deswegen, nee, fand ich den schon von der Bedienbarkeit schon wesentlich einfacher so. Und ich habe aber auch das andere Konkurrent, was heißt Konkurrenzprodukt, aber das amerikanische Pendant wäre in dem Fall Exifex so, ne? Und da hatte ich glaube ich, noch gar keinen Mal gehabt, nach so einem Antesten oder sowas.
Okay.
Aber ne, bin ich noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch sehr simpel, glaube ich, aufgebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
Also man kommt ja mit allem zurecht, wenn man irgendwie offen dran geht. Und also die haben ja auch meistens Presets und oft gibt's ja, also ja, auch wenn es schmerzhaft ist, RTFM, ne? Read the fucking manual.
Also, es ist, das wollen wir aber nicht.
Ja, aber es das gibt, müsstest du haben. Es gibt ja schon immer so Quick Manuals oder heutzutage halt Tutorial-Videos, die auch in schönen Häppchen dann irgendwie auf YouTube sind oder so. Aber im Prinzip, also ich gehe am liebsten an neue Geräte auch einfach dran. Was macht denn der Knopf? Drücken, also einfach naiv und wirklich auch dreist rumdrücken und also auch mit vielleicht teilweise ohne Erwartung, teilweise mit Erwartung. Was macht denn der Knopf? Mal hören und so. Ja. Ah, dann, und vielleicht hat man vorher sich überlegt, der sollte vielleicht das machen oder so. Dann gibt es manchmal Überraschungseffekte, dass das nicht passiert oder so. Manche Knöpfe machen gefühlt immer gar nichts oder sowas.
Ja,
das gibt es dann auch.
Die gibt es auch, die sind...
Das gibt es aber auch bei analogen Effekten vor allem.
Ich hatte mal, es gibt mal so ein Billo-Effektgerät, wo ein Regler einfach gar nichts gemacht hat. Das Ding hat einfach original funktioniert, aber ein Regler hat nichts. Also der hatte keine Funktion. So, das es war auch ein ungünstiges Ding. So, ne? Aber
manche Sachen sind halt auch sehr subtil oder so.
Also. Voll. Nee, aber das ist, also ich muss schon sagen, das ist, ich finde das bei Camper schon vernünftig aufgebaut. So.
Ja.
Ich weiß natürlich auch mal so aus Kundenkreisen oder sowas, viele finden die Toaster-Variante extrem unästhetisch. Mhm. Ich finde das nicht, weil dann hat für mich mehr die Connection noch so ein bisschen als Top-Teil und als Head so, das finde ich halt ganz geil. Mhm. Aber ich glaube, die meisten ist halt so dieses Rack-Format, das du dann im Rack auch drin hast, logischerweise, und einfach überall mit hinnehmen kannst. So, ne? Deswegen, aber vom Konzept ist das schon, also es ist ultra geil.
Ist ja für jeden was dabei.
Ey, natürlich, genau.
Ja.
Ich erinnere mich daran, wie 2012 oder 2013, als ich im Musikshop Axel angefangen habe, wo Peter Fischer, der Gute, schöne Grüße, falls du es hören solltest, ich habe zwei Bücher von dir. Als er reinkam, Rocky Tar Secrets, Mann.
Und Masters of Rocky Tar.
So, weil er ist einfach echt cool. So,
hallo Peter.
Ja, genau, hallo Peter, genau. So. Du hast mir nie die Gitarre vorbeigebracht, die du mal angekündigt hast, wo ich stundenlang eine E-Mail beantwortet habe. Nein, Quatsch. Was wollte ich sagen? Der hat das Ding reingebracht und dann irgendwie, ich weiß nicht, da war der Jabba, ehemaliger Mitarbeiter, liebe Grüße, auch dann da und alle waren erstmal so ein bisschen so, was ist das denn? So, ne, so ein bisschen, was heißt Naserümpfen, so, ne, aber das, da, ich glaube, so vor knapp 10 Jahren war das für Camper noch nicht jeder ein Begriff.
Nee, so, das ist klar, einfach das war so. Ja die Anfangszeit irgendwie.
Meine ich nämlich auch.
2012 rum so, also ich glaube 2011 ist der Profiler auf den Markt gekommen.
Okay. Ja. Mega jung, so.
Ja, ja.
Vor 11 Jahren nur. So, und der hat das Ding reingeschleppt und dann haben wir das so ein bisschen gecheckt und dann hast du da rausgefunden und ey, man muss fairerweise sagen, ich weiß, wir haben natürlich auch bei uns im Shop damals so die Vintage-Puristen gehabt, die dann gesagt haben, nee, will ich nicht, so, ne?
Mhm.
Aber das Ding macht einen geilen Job und fertig, so. Es macht vielleicht nur keinen geilen Job, wenn du vergisst, die Speaker-Simulation rauszunehmen, weil dann hört sich das Ding nach Line 6 an, weil dann ist das so, als ob du alles irgendwie, hörst dich das nach Plastikserre an, aber danach ist alles gut, so. Also, ich kann gegen Camper nichts, also dafür bin ich zu pragmatisch veranlagt.
Ja.
Ich kann nichts Negatives dagegen sagen.
Ja, also wichtig ist auch die Speaker-Simulation rausnehmen. Da gibt es einen Schalter irgendwie Monitor Cap Off oder so. Das brauchen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier das Cabinet benutzen.
Ja,
jetzt hätten wir quasi noch ein simuliertes Cabinet.
Genau, das ist auch. Ja das Ding, das hört sich ja, dann hört sich ja wirklich nach nichts gegen Line 6, aber so nach Line 6 Plastik
Cabinet. Ja, nee, also was ich jetzt geschildert habe, ist die umgekehrte Variante. Also
okay.
Hier ist quasi gar kein Cabinet mit dabei, sondern nur dieser Amp-Teil.
Ja.
Und bei meiner Variante, die ich gerade geschildert habe, hättest du quasi das physikalische Cabinet, was du im Raum stehen hast.
Ach so, und dann noch
ein und dann noch das simulierte oben drauf.
Okay. So.
Also den Fehler, der ist aber nicht ganz so schlimm dann
gewesen
am Ende.
Ja gut. Nee, aber letztendlich, also alle waren davon schon sehr angetan. Natürlich ist es, aber wie gesagt, das ist ja auch völlige Geschmackssache.
Mhm.
Es erleichtert schon, ich meine, guck mal, wann hast du gedacht, 2011 kam das Ding raus? Ich habe von dem Teil 2012 erfahren. Jetzt sind wir 10 Jahre später. Und wie gesagt, ey, alle spielen Camper. So.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das stimmt. Also,
Aber nochmal ganz kurz, wir springen ja so ein bisschen. Das ist ja auch völlig cool. Also du, wie gesagt, du programmierst dann alles. Und dann habt ihr, wie ist das teamtechnisch bei euch so aufgebaut? Also ihr werdet ja, es wird wahrscheinlich mehrere Abteilungen geben. Die einen machen das, die anderen machen das. Und... aber der Kern ist doch eigentlich bei den Leuten, die natürlich die Software dafür machen, oder nicht? Ne?
Genau, also klar, ich meine, unser Hauptgeschäft ist halt Software. Also das ist, die Entwicklung ist fast nur Software. Es gibt natürlich auch Hardware. Also wir machen ja ein Hardware-Gerät.
Ja, natürlich, klar.
Also von daher, aber die meisten in unserem Team sind Softwareentwickler.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch eine eigene Produktion in Recklinghausen, nämlich.
Made in Germany.
Wo die Geräte auch noch zusammengebaut werden, auf jeden Fall. Genau, auch, also, und wir haben ja jetzt inzwischen einige, also Remote und Head und Rack und Stage. Und die Cabinets, die werden aber außerhalb gefertigt.
Ja. Ey, mein Gott, so ist das. Ja, mein Gott, du kannst genau.
Ja, so ist nee, klar. Das.
So, das,
ja. Genau, aber nee, das ist ja durchaus auch cool, also dass das alles irgendwie vor Ort passiert.
Cabinets werden noch offen nach draußen kommuniziert in Portugal oder Serbien gefertigt, aber eigentlich in Bangladesch. Schöne Grüße an Finn Kliman an der Stelle. Nein, das ich wollte nicht abschweigen, ich wollte irgendwas Witziges sagen, weil mich das so beschäftigt hat, aber hast du die Thematik
mitbekommen? Ja, okay, aber das Böhmermann, ne?
Ja, genau.
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
Nee, ey, ist ja völlig in Ordnung. Also, mein Gott, man muss ja schon sagen, ist ja schon krass genug, dass du einfach sagst, so, dass die Produktion einfach in Deutschland noch stattfindet. So. Also, das ist, und wie gesagt, in Recklinghausen, direkt um die Ecke. So,
ja.
20 Minuten Autofahrt von hier. Cool.
Mir ist noch ein Fun-Fact zu gerade eben eingefallen. Du hast Peter Fischer erwähnt.
Ja.
Ich glaube, Christoph Kemper und Peter Fischer haben vor Urzeiten mal in einer Band zusammengespielt.
Ist das so?
Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das wurde mir so zugetragen. Ja.
Der Christoph ist Keyboarder. Der Keyboarder, ne?
Genau. Genau, also die Firma fing ja, jetzt kann ich, guck mal,
das genau, ist eine gute Überleitung. Also Christoph Kemper, für die Leute, die nicht wissen, die man denken, Kemper, dem gehört die Firma.
Richtig.
Ja.
Genau. Also Christoph hat auch mal Elektrotechnik studiert und hat aber während dem Studium dann irgendwann angefangen, DSP-Chips zu programmieren.
Mhm.
Und hat dann viel ausprobiert, Filter programmieren, Oszillator programmieren und so weiter und ist dann ziemlich schnell so weit gewesen, dass, oder ziemlich schnell weiß ich nicht, aber irgendwann war an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich habe ja einen vollständigen Synthesizer, jetzt kann ich da eigentlich ja einen Synthesizer mitmachen.
Ja,
ja und das war so der Anfang der Firma Access und also der Access Virus war eigentlich das erste Produkt und die erste Firma, die Christoph gegründet hat.
Ja.
Und der ist ja heutzutage auch, der ist ja auch gut gealtert, ein moderner Klassiker. Also unseren Virus TI, den kann man immer noch auch kaufen. Und Synthesizer sind bei uns auch noch nicht ganz tot oder so. Aber genau, natürlich stehen bei uns gerade die Gitarrenprodukte einfach massiv im Vordergrund. Genau, und ja, so fing alles an. Und irgendwann hat er sich dann halt eben für Gitarrenverstärker interessiert. Und dann auch da wieder herumgespielt, ausprobiert und bis er dann die Profiling-Technologie halt erfunden hat, muss man ja wirklich sagen. Also
stimmt, das Chapeau. Ja, voll. Also worauf jetzt, gut, du wirst es mir erklären können, ich werde es trotzdem nicht verstehen können, aber versuch mal diese Profiling-Geschichte so ein bisschen zu erklären. Vielleicht ist es auch mega einfach und ich sag gleich, alles klar, ich hab's verstanden.
Also das ist ja im Prinzip unser Steckenpferd und das, was unsere Produkte auch von der Konkurrenz so ein bisschen unterscheidet. Also die Konkurrenz simuliert meistens die Verstärkerschaltung und macht dann ein mathematisches Modell draus.
Mhm.
Und daraus wird dann eben berechnet, was passiert mit dem Sound, den ich reinspiele und wie kommt der dann raus.
Ja.
Und bei uns ist es eben so, dass das über einen Messvorgang passiert, den wir auch den Usern zur Verfügung stellen und überlassen.
Ja, okay.
Also genau, das heißt, man führt ein Kabel aus dem Profiler hinaus in den Röhrenamp seiner Wahl, stellt ein Mikrofon davor und steckt das Kabel vom Mikrofon wieder in den Profiler hinein und dann werden eben vom Profiler Messsignale ausgesendet an den Röhrenverstärker, die quasi statt des Gitarrensignals dort eingespeist werden. Und genau, das Mikrofon zeichnet eben auf, was zurückkommt und schickt das wieder an den Profiler. Und innen drin passieren dann ganz viele Berechnungen.
Vorgänge,
genau. Und ja, und dann hat man am Ende sowas, und das finde ich immer ganz, ganz bildhaft dargestellt, wie ein Fingerabdruck von dem Röhrenamp.
Mhm.
Und in den hohen 90% Bereichen hören die meisten Leute, da schließe ich mich mit ein, da keinen Unterschied. Also
voll.
Das Schöne ist, dass wir eben auch einen AB-Vergleich da haben. In der ganzen Audio-Welt gibt es so viel Hokuspokus und Verarschung, sage ich mal. Jetzt
glaube ich nicht.
Wir sind ja im Ruhrpott. Nee, aber es ist, und ich finde es ganz schön, dass einfach dann der AB-Knopf da ist. Du kannst vergleichen Original und Profile.
Ja.
Und wie gesagt, in 95% der Fälle oder sowas höre ich zumindest keinen Unterschied. Und wenn es einen Unterschied gibt, dann hast du noch genug Regler, die auch über die quasi physikalischen Möglichkeiten des eigentlichen Röhren-Amps hinausgehen, um das zu tweaken. Oder du positionierst das Mikrofon nochmal anders und versuchst nochmal. Also das ist ja, kommt sehr selten vor, sage ich jetzt mal.
Ich habe eine Frage dazu. Wenn ich jetzt, das will ich nochmal kurz sagen, vielleicht denken sich jetzt gerade viele Leute, ey, ist der Junge doof? Aber ich check dann, also ich will das nur irgendwie trotzdem mit diesem Profile so ein bisschen verstehen. Ich weiß natürlich schon, klar, du steckst irgendwie ein Kabel irgendwie rein oder du nimmst ja den Amp einmal ab, wie dieser Vorgang funktioniert, das ist mir schon klar, aber trotzdem, ich will ja wissen, so ein bisschen, okay, dass man dann einmal so fundiert einmal auch checkt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt mein 50/50 und ich lasse jetzt in der Einstellung, wie ich mein 50/50 gerade habe, davon lasse ich jetzt den Camper ein Profile machen. Wenn ich jetzt, dann hat er das geprofiled, so, ne? Wenn ich jetzt aber von dem Profile, was ich erstellt habe, am Camper selber die EQ-Einstellung ändere, dann ist das doch wieder was anderes, oder nicht? Der macht ja nur die Momentaufnahme von dem, wie du den Amp gerade eingestellt hast.
Ist richtig.
Ja. Also es ist einfach nur eine Verständnisfrage.
So. Genau,
ja.
Richtig. Also sobald du den EQ drehst oder auch den Gain-Regler, ist das nicht der originale Gain-Regler oder EQ-Regler, also EQ-Regler im Sinne von Bass mit Treble.
Ja.
Sobald du daran drehst, ist das quasi ein Profiler eigener Tone-Stack oder ein Profiler eigener Gain.
Ja.
Und nicht der von deinem Original-Amp, der sich unter Umständen anders verhält, weil der ein bisschen eine andere Poti-Kurve
hat. Natürlich, klar. Andere Regelwegen, klar.
Genau. Aber wir sind ja immer noch auch im Musikbereich und ich sag mal, wenn du den Snapshot im Sweep-Spot gemacht hast, dann willst du ja in den meisten Fällen auch nicht mehr viel rumfummeln, sondern vielleicht nochmal ein bisschen Höhen hier, bisschen irgendwie Wumms hier in dem Preset oder so.
Volume ist jetzt mal ausgekoppelt, weil Volume kannst du ja, du machst das Ding laut und leise, aber du änderst das Preset, du änderst jetzt das Profile dadurch ja nicht. Sondern,
genau.
Ne, das, ja, das verstehe ich.
Und von daher, klar, ich meine, wäre auch nett, sicherlich den Originalen dann zu haben, aber dann kannst du auch dein Amp nehmen, irgendwie, wenn es hier so viel wert ist, dann nimm doch nicht den Profile.
Nein, also das
an der Stelle, aber nein, das war jetzt nicht auf dich bezogen, aber ich meine nur, aber im Prinzip hast du den Originalsound dann mit dir und noch vielleicht von deinen drei anderen Amps, wer so glücklich ist, so viele Amps besitzt, dann hast du die halt immer bei dir in sehr kompakten und leichten Format.
Voll.
Und die meisten Musiker wollen ja auch gar nicht mehr anders touren. Also
logischerweise. Ich weiß noch, als wir mit meiner unerfolgreichen Band 94X, die Titelmelodie zu diesem tollen Podcast gemacht haben.
TM.
TM?
Also
Trademark. Trademark, ja genau. Danke, dass du sagst. Wir haben die Titelmelodie nicht gemacht, sondern wir haben einfach einen Song rausgenommen. Ist ja auch egal. Als wir unser letztes Album aufgenommen haben, beim Tommy in Holland, schöne Grüße, wir sind nicht hören, weil du das nicht verstehst, aber ist nicht schlimm. Ich hatte mit dem E-Mail-Kontakt vorher mit dem Produzenten und da meinte ich dann so, was soll ich mitbringen und bla und bla und bla, weil ich die Gitarre mal dem aufgenommen habe. Und, ich muss mal von vorne anfangen. Wir haben drei Songs hier in Essen aufgenommen und er sollte dann erstmal nur mixen und mastern. Und dann habe ich beim Robert im Studio quasi, ich habe drei Amps, glaube ich, angeschleppt. Ich habe mein Custom Audio PT100, dann hat der Robert noch einen Diesel noch dahingestellt und ich habe noch einen Soldano mitgenommen. Wir haben quasi drei Amps genommen, so mit geilen EQ-Einstellungen, also so, dass die wirklich, wo ich sage, mega geil, haben natürlich nochmal die Eye-Signal von allen natürlich nochmal mitgenommen und dann habe ich dem Tommy damals alles in der E-Mail gepackt und den alles rübergeschickt, so, ne? Und als ich dann, da hat er fertig gemacht, hat sich auch alles ultra cool angehört und dann war ich so, dann dachte ich, boah, geil, da höre ich auf jeden Fall das ist mein Custom Audio und sowas, bla und bla, ne? Und dann haben wir Monate später den Rest vom Album quasi bei ihm dann recorded, bin ich zu ihm nach Kerr gerade gefahren, und hab das da recorded und der hat echt ein geiles Amp-Arsenal auch, weil der Typ halt Produzent ist, der hat ein 50/50, hatten, ja, Rest fällt mir gar nicht mehr ein, der hatte viele Amps, also auf jeden Fall so 4, 5 Amps halt stehen gehabt und hat die sonst eigentlich auch, bevor der einen Camper hatte, weil er hatte natürlich auch einen Camper gehabt, hatte die sonst immer quasi jeden Amp auch selber gereamped, so, ne? Mhm. Und habe ich ihn gefragt, ey Tommy, welchen Amp hast du eigentlich damals genommen, als du die ersten 3 Songs von uns gemacht hast, nennen wir uns das Camper Profile, und ich so, ah, okay, so, weißt du, und ja, das ist halt, also, ey, völlig in Ordnung, weil ich habe das ganze Album dann auch durch die Truster-Variante dann eingespielt und der hat so ein 50, also der hat so ein eigenes 50-on-50 Preset gemacht, was er so ein bisschen nochmal gemoddet hat und seine Verhältnisse und ja, da habe ich alles noch eingespielt, ey, und ich muss einfach wirklich sagen, und da gebe ich dir, was du gerade auch gesagt hast, gebe ich dir völlig recht, weil ich muss gestehen, so ein Camper ist für mich auch gerade im High-Game-Bereich, also bleibe ich noch bei dem so, ne, da ist das für mich so ein Ding, wie willst du das hören, wenn das in so einem fetten Band-Kontext ist, wo alles eh schon so krass komprimiert ist und die Drums halt so krass, wie heißt das, komprimiert sind und hast du nicht gesehen, dann ist das Entscheidende. Also dann denke ich mir so, natürlich kann ich über einen Camper spielen, weil das ist nur für mich, glaube ich, für meinen Kopf, wenn ich jetzt sagen möchte, nee, ich will aber meinen Soldano, meinen SLO 100, meinen 5150, was auch immer. Aber das macht er genauso gut. Du hörst es nicht.
Genau, also das ist es. Genau, das ist nämlich vor allem so, wenn du das dann im Mix hörst. Also anfangs waren vielleicht noch teilweise Leute, die dann mit digitalen Amps irgendwie konfrontiert waren, ein bisschen irritiert, weil du ja das Mikrofon auch mithörst, unter anderem. Klar. So auch bei den Simulationen dann damals irgendwie. Ich hatte auch damals halt so einen Line 6 Pod XT und sowas.
Sehr Urvater gewesen, ja, so, ne?
Also genau. Als Schüler hast du halt auch keine Kohle irgendwie und Line 6 haben halt damit angefangen, sowas zu machen irgendwie. Also Ehre, wem Ehre gebührt.
So. Ey, also kein Shit gegen Line 6, nee. Da ist so auch so ein bisschen Wegbereiter auch gewesen, so, also total.
Genau, und jetzt spielen wir auf einem Feld mit denen mit irgendwie, aber halt auch nicht auf eine böse Art. Das ist halt immer noch irgendwie die Musikwelt ja auch. Und,
Ey, natürlich, der Markt teilt sich ja auch auf, muss man auch so sagen. Ich würde vielleicht nur nicht, also keine Ahnung, wenn ich jetzt meine, ich habe jetzt meinen, weil ich nicht habe, aber ich hätte jetzt mein Blues-Trio so und würde jetzt gerne ein Album aufnehmen. Dann würde ich wahrscheinlich auch für den Vibe, dann würde ich sagen, komm, lass die Bluesplatte, lass ein cooles Studio fahren und die live aufnehmen. Dann würde ich den Camper vielleicht nicht nehmen, weil dann hat das auch viel, finde ich, mit dem ganzen Spirit dahinter zu tun und dass du vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, du willst auch so die Rückkopplung mit einfangen und willst dann vielleicht, was weiß ich, dein Super Reverb oder dein Deluxe Reverb oder sowas voll aufdrehen. Und das ist was anderes.
Ist so. Ja auch völlig legitim. Also ich bin auch Gitarrist und ich verstehe das natürlich total. Ja. Also es ist auch, also weiß ich nicht, ich war jetzt auch nicht per se irgendwie Fan von Digital-Amps, aber bin von unseren Kisten halt echt total überzeugt inzwischen, weil ich natürlich auch weiß, was da drin passiert und daran mitarbeiten darf. Aber natürlich, also wenn, es ist ja auch eine Gesamtästhetik und manchmal willst du halt auch optisch einfach einen Röhrenamp da stehen haben und je nachdem, wo du spielst oder so, kann das halt auch mal passen. Also weiß ich nicht, ich denke mir immer, das soll halt ja auch weiter existieren und das finde ich halt dann wiederum auch gut an unserem Zeug. Also im Prinzip, um einen Profiler zu benutzen, braucht es ja auch Röhrenamps, weil ohne Röhrenamps, die er messen könnte, wären gar keine Sounds da.
Nein. Ne? Ja, genau, wollte ich gerade sagen, du musst ja beides letztendlich haben. Ich gebe dir bei dem Punkt vollkommen recht, das ist so das, was ich, aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht, ich stelle ja keine kritischen Fragen, dass ich jetzt sage, so ja, ich lehne das ja gar nicht ab. Ich habe das Ding nicht, das liegt einfach nur daran, weil ich trottel mein Geld für andere Sachen hier ausgehe. Dieses Viech macht mich wahnsinnig. Also wie dich, kommt dich auch, ne? So, es kommt hier andauern, also wir haben hier so eine kleine Mücke drin oder so.
Jetzt hat es vielleicht doch geklippt.
Wahrscheinlich schon so.
Das hat noch nie geklippt, vielleicht.
Was wollte ich sagen? Ich liebe Euge auch manchmal mit dem Camper, aber ich gebe mein Geld dann für andere Sachen aus so und deswegen habe ich noch keinen Camper. Und bin einfach, ich habe, wie gesagt, den Custom Audio und bin mit dem, ist ein 100 Watt Röhren-Top-Teil, ultra geil. Ist aber natürlich, wie der so ist, obwohl der ein geiles Master-Volume hat, ist halt ein Proberaumverstärker so. Ne? Und was ich schon sagen muss, was ich schade finde, das ist aber auch immer am Ende des Tages eine konzeptionelle Sache, wie das Bands auch angehen. Für mich ist immer noch, egal letztendlich welche Band das ist, das geilste Bühnenbild, das du haben kannst, ist wirklich Schlagzeug und links und rechts stehen Amp-Cabinets, und fertig. Also du musst jetzt nicht, wie das Slayer gemacht haben oder sowas, du musst jetzt nicht irgendwie die, weiß ich nicht, die 10 oder 20 Dummy-Marshall-Türme da stehen haben, die gar nicht angeschlossen sind. Ey, gar kein Ding, sieht trotzdem fett aus. Aber ich finde das immer noch am geilsten, wenn du halt so vom Setup her das ganz klassische Setup auch aufgefahren hast. Mit 412er Walks, Full Stack, Top-Teil obendrauf, Ampeg SVT. Und ich finde das manchmal so ein bisschen schade. Wie gesagt, ist aber auch konzeptionell gesehen. Wenn du nur die, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, wenn Bands quasi nochmal diese Pop-Up-Banner aufgezogen haben. Weißt du, welche ich meine? Dann, das sind dann wie so, wo dein Bandlogo nochmal drauf ist, wo du jetzt kein fettes Backdrop hinten hast, sondern so Aufzieher dann halt hinten hast. Und du hast auf der Bühne gar kein Bühnenbild mehr von, ja.
Wie so eine Beach-Flag.
Ja, so ein bisschen schon. So, und dann denke ich mir immer so, das machen ja auch voll viele große Bands, finde ich immer so ein bisschen, das finde ich vom Bild her so ein bisschen schade.
Ja.
So. Das ist das Einzige. Ich meine, du kannst natürlich auch eine 412er da hinstellen, kannst einen Camper oben drauf stellen.
Also,
natürlich auch so, ne? Aber.
Das ist natürlich auch sehr bezogen auf dieses ganze Rock-Setup. Ne?
Natürlich.
Oder Rock, also alles, was heavy ist. Und da bin ich voll bei dir, dass das ist dann irgendwie optisch schwierig, weil da kannst du dann, also da hast du dann auch nicht noch irgendwelche fancy Beleuchtungselemente mit Strahlern. Und ich meine, klar hast du auch irgendwie dein Licht, logischerweise, aber jetzt nicht so. Nicht so futuristisch oft. Ich meine, es sei denn, es ist irgendwie Rammstein oder so, da hast du sowieso, da siehst du, da würdest du auch.
Da kann ich wahrnehmen, so was die da haben.
Das, da würdest du gar nicht so viel Boxen sehen oder so, weil die halt ein ganzes krasses, opermäßiges Bühnenbild halt auffahren.
Voll.
Genau. Aber klar, also für kleine, mittelgroße und auch andere große Rockbands irgendwie, also weiß ich nicht, ich könnte mir jetzt auch nicht so eine, ja, wenn nicht. Ja, aber es ist halt so. Doch, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann so ist, aber man sieht halt dann irgendwie, also vielleicht.
Ich stelle dir, also keine, ich meine, gut, ich wollte es gerade Metallica sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Metallica das auch, ich habe die dreimal gesehen und ist auch schon das letzte Mal, war so 2010, glaube ich, also vor 12 Jahren, also auch vor Profile Amp, dass die da auch, glaube ich, immer genau all ihre Cabinets, meine ich, auch hinter Dings versteckt haben, hinter. Hinter diesen Bannern. Wir können jetzt, keine Ahnung, nehmen Rage Against the Machine zum Beispiel, so, ne, die jetzt wieder auf Fatal Reunion feiern oder sowas.
Ja.
So eine Band stellst du dir nicht mit Camper Profiling Amp auf der Bühne letztendlich vor. Das machst du nicht. Oder dir wird was fehlen, wenn du nur die 4 Leute da sehen würdest und du hättest jetzt nicht irgendwie von Tom Morello seinen Marshall Stack da stehen und Timmy C, der, ich weiß gar nicht, was der spielt, Gunning Kruger oder sowas, keine Ahnung.
Ja,
wahrscheinlich auch Ampeg SVT so, ne? Und das fehlt, das wird letztendlich fehlen. Ich muss an der Stelle trotzdem sagen, ich verstehe aber auch alle Bands, weil das macht dir das natürlich schon leichter, weil du. Oder in den Regionen, wo wir spielen, auch wenn du eine mittelgroße Band bist, das ist ein Gamechanger, das erleichtert dir einfach alles so.
Und also alles, über was wir jetzt geredet haben, ist eher ist keine Soundfrage, sondern eine ästhetische, eine.
Exakt.
So
ja, auch eine praktische
das Frage. Gefühl und auch so ein bisschen, ja. Ja, was für was stehe ich oder so?
Natürlich.
Ne?
Genau, was
als passt. Als Künstler auch.
Ey, ganz genau so, weil ich denke mir am Ende auch so, weil in den Regionen, wie gesagt, wo die meisten Bands halt irgendwie spielen, ob das Jugendhaus ist oder ein etwas größerer Club, du spielst mit mehreren Bands, die Changeovers sind extrem begrenzt, du hast irgendwie maximal 1/4 Stunde, 20 Minuten Umbauzeit und wenn du alles schon, weißt du hast alles schon eingespeichert. Du hast, was weiß ich, 2 Gitarristen in der Band, die haben dann im besten Fall, hat jeder seinen Camper als Rack schon fertig, du schiebst dann einmal kurz auf die Bühne. Oder, das hat sogar Werner erzählt, ich habe mich mit einem Kunden darüber unterhalten, so, dass er sogar, der hat irgendwie mit seiner Band irgendwo gespielt und die mussten nichts mitnehmen, weil die Venue nämlich schon Camper-Amps hatte. Und der hätte gefühlt seinen USB-Stick mitnehmen können, so, und hat er jetzt nicht gemacht, weil er dann sagte, nee, das konnte ich irgendwie auch nicht, aber er hätte es machen können.
Also, in guten Locations gibt's das natürlich.
Irgendwann, ey, ohne Scheiß, jetzt nochmal so ein paar Jahre weiter gesponnen, dann ist halt wirklich so, dann schreibst du auf den Rider drauf, dass die Location wirklich ein Camper-Amp haben muss, so. Ich finde es abgefahren und dann irgendwann kommt die Zeit, wo du nichts mehr mitnehmen musst. Gar nichts mehr. Der Wahnsinn.
Ja, die Gitarre wäre vielleicht gut.
Ja, die zu ersetzen, ich weiß nicht, wenn der Christoph das auch noch schafft, aber dann braucht man nicht. Dann haben wir auch ein Problem.
Das ist auch zu emotional irgendwie. Also ich meine, bei Gitarristen ist das halt verwachsen miteinander irgendwie. Also das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Es sei denn, du spielst klassische Gitarre natürlich oder Flamenco oder.
Ach, da brauchst du, nein, das ist, da hast du ganz andere.
Andere Welt.
Ja, genau, voll andere Welt.
Genau.
Du bist da natürlich immer, also wie gesagt, ich gebe dir völlig recht, das ist eine ästhetische Frage und einfach auch vielleicht ist die Soundfrage dann auch so, ich meine, du kannst ja am Ende des Tages ja auch, Nee, das ist, glaube ich, auch damit gekoppelt, wenn du als Band jetzt sagst, du machst Camper und hast eh kein Amp-Seller auf der Bühne, spielst du sowieso in ihr in der Regel. Das ist eh ein ganz anderes Feeling. Da bin ich ja noch wirklich die, weiß ich nicht, die komplette alte Garde, der zum FOH-Typi sagt so, nimm mich am besten komplett weg. Ich drehe mich hinten so laut auf, dass ich von hinten drücke, weil ich finde das Feeling einfach ultra geil, wenn so die 412er so richtig drückt. Mhm. Und das reicht mir. So, ich brauche mich nicht auf Monitor, weil ich finde Monitor-Sound eh scheiße. Ich höre mich dann von hinten. Darf sich natürlich nicht weit weg bewegen so von deinem Spot, weil das strahlt sonst einfach nur zu dir ab. Und sobald du einmal so Richtung Schlagzeug gehst, hörst du nicht mehr. Ist aber egal. Wie gesagt, ich kann es total verstehen. Da hat man sich einfach am Ende auch aus ganz vielen praktikablen Gründen für die Kiste entscheidet. Das darf man nicht vergessen. So. Das ist so das, was dir sau viel erleichtert.
Ja.
Ja, ja.
Was Monitoring betrifft, muss vielleicht auch nochmal mit dem Pascal, mit dem 3D-In-Ear-Monitoring sprechen.
Ist es, okay, also, ist es.
Klang-Technologies, die, oder Klang halt, die machen halt dieses Produkt, wo du einen eigenen 3D-gepennten Monitor-Mix für, ich weiß gar nicht, die erste Kiste war bis zu 8 Musiker, ich weiß nicht, ob es inzwischen noch eine für mehr Kanäle gibt.
Okay.
Und inzwischen gehören die auch zu der Gruppe, ich glaube United Brands oder so heißt die, also sehr generischer Name, aber wo auch Digicode mit dabei ist und die kooperieren wohl ganz gut, also ich weiß nicht, ob da Teile von ins Pult integriert werden oder zumindest schnell angebunden werden können, das ist halt da, wo es hingehört und ich finde das ziemlich cool.
Ey, ich muss an der Stelle betonen, ich bin der Letzte, der irgendwie was groß ablehnt, wo ich jetzt sage, ne, brauche ich nicht, bla. Mhm. Weil zum Beispiel der Marc und Bede bei uns in der Truppe, die machen auch In-Ear-Monitoring, was aber auch Sinn macht, weil der Marc der Sänger ist und der Bede der Schlagzeuger ist. Da finde ich das bei denen sogar noch am aller sinnvollsten.
Ja.
Weil der Marc sich hören muss, wenn wir irgendwie Gigs haben oder auch Proben. Weil wenn der Sänger sich nicht hört, ist beschissen. Mhm. Dann, also nicht nur für ihn, auch für die anderen.
Ja.
Und beim Drummer ist das irgendwie auch sehr wichtig, weil wenn der Drummer, keine Ahnung, wir haben diverse Shows gespielt, wie das so ist, wenn er auf irgendein Festival spielt, ja, das war's. Wenn du auf irgendein Festival spielst, auf einem kleinen, und dann hast du dann da irgendwie, wir hatten mal eins gespielt, ich glaube, das war Essen Original, auf der Young Stage. Und die Young Stage wurde, also die hat die beschissenste Backline bekommen. Und da stand neben dem Drummer, also neben dem Mähne in dem Fall, stand halt ein fetter Monitor und der FOH-Typi hat einfach den die ganze Zeit auf Mute gelassen, weil der Trottel vergessen hat, den anzumachen. Und ergo, als Drummer hörst du hörst nichts, du hörst nur dich, so, ne? Und da ist das schon cool, wenn du ihn hier natürlich hast, da kann ich total nachvollziehen.
Ja, und also mit dem 3D-Effekt, ist das klingt erstmal irgendwie fancy und brauche ich alles nicht oder so, aber im Endeffekt ist das halt das, was auch viele von In-Ear-Monitoring abschreckt, dass du halt alles irgendwie im Kopf geklatscht hast.
Ja, klar.
Im Best Case hast du noch irgendwie Stereo ein bisschen gepennt oder so. Und jetzt ist der Best Case halt ein weiter, ne? So irgendwie, also in der noch besseren Version ist es halt mit Head-Tracking, das heißt, du kannst, Gitarrist, wir sind ja hier im Gitarrenpodcast, der spielt irgendwie und ich bin der Drummer und der Gitarrist steht rechts von mir auf der Bühne.
Was ist denn auch gemeint hier?
Und ich schaue nach vorne, dann höre ich den von rechts und wenn ich zu ihm hinschaue, dann höre ich den halt von vorne.
Okay.
Also dann, zum Beispiel irgendwie. Und ich kann mir das selber wir haben halt dann noch eine App dafür, irgendwie kannst du das am iPad dir selber pennen und auch mixen.
Cool.
Also das ist so die Technologie dahinter.
Ja.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen Werbung dafür
gemacht. Nein, ist doch, wie gesagt.
Nee, aber das ist ja da, kam ja jetzt auch so ein bisschen daher, dass ich auch so den Weg zu Camper gefunden habe und da ja auch irgendwie einen Bezug zu habe.
Ey, geht ja, ist ja so ein bisschen auch Hand in Hand und das ist ja, klar. Was mich interessiert, wie ist das, ob du das weißt, somit, also ihr werdet wahrscheinlich einen sehr guten Customer Support auch haben, da gehe ich mal stark von aus, ne? Das,
Da wird sehr viel Wert bei uns drauf gelegt.
Ja.
Ich habe da jetzt natürlich jetzt nicht so viel mit am Hut, aber ab und zu kriegt man dann schon nochmal was mit, irgendwie wenn, bei uns landet jetzt noch nicht so viel auf dem Tisch oder so, aber es kommt vielleicht auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, mal schauen. Man muss ja ein paar Nebelkerzen hier werfen.
Ey, ich wir haben auch übrigens, der Christian und ich haben auch ein Safe-Wort. Also wenn irgendwas ist, was wir hier dann nicht sagen können, sagt der Christian nämlich dann Exifex. Und dann müssen wir hier nämlich, dann müssen wir kurz abbrechen. Kein Problem.
Nee, alles gut. Nee, aber genau, also Customer Support ist bei uns, glaube ich, sehr schnell im Antworten und sehr hilfsbereit und die, also auch telefonisch erreichbar und so, die machen das schon sehr gut.
Ey, musste, glaube ich, auch, ich hatte den, ach, das war letztes Jahr, schönen Gruß an Olli Kaminski, der, weiß nicht, ob du die Folge sogar nicht gehört hattest, mit dem Olli Kaminski mal von mir.
Ich glaube nicht,
der ist jetzt nicht. Touring Tech. Und ja, auch mit großen Bands unterwegs, mit, wie heißt das, unter anderem Parkway Drive und so weiter, also wo wirklich, ne, wo der viel zu tun hat. Der war auch jetzt super lange mit Gaspar Gavin auch unterwegs, beziehungsweise, also hat Gaspar Gavin, glaube ich, betreut, als der mit Hans Zimmer jetzt die ganze Zeit unterwegs war. So, weil Hans Zimmer natürlich auch einfach mal Gaspar Gavin am Start hat. So, natürlich.
Wahnsinn.
So, ne? Ey, und also wirklich ein super Tag. Und da hatte ich mich mit ihm auch unterhalten. Ich glaube, der hat Accept noch, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich folge auch so ein paar Tags auf Instagram so. Also irgendwie den Tag von den Deftones, den Drew Foppy, finde ich auch mega cool. Und der hat da auch mal irgendwie mal in irgendeinem Instagram-Post geschrieben so, dass du als moderner Tag heutzutage musst du nicht nur irgendwie Gitarren logischerweise machen können, sondern wenn du als Tag für alles mitgenommen wirst, natürlich auch Amps logischerweise. Der baut auch Amps, aber Camper ist halt noch was anderes so, ne?
Klar.
Und wenn dir da was abraucht zum Beispiel oder sowas, dann bist du ja eigentlich fast aufgeschmissen, muss man ja sagen so. Also wenn du jetzt ein Softwareproblem hast, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich natürlich irgendwie, weil ja alles miteinander connected ist, eine Leitung dahin aufbauen können und das quasi per Fehlerdiagnose quasi checken können. Oder
nicht? Leitung?
Also, ja, so, ja, so.
Also Entwarnung, der Profiler kann nicht nach Hause telefonieren.
Nein, aber, nein, aber ihr könnt das Ding ja per Internet einfach, per Internet, mein Gott, du weißt, was ich meine. Also ihr könnt das ja also updaten oder das.
Man kann eine Fehlerdiagnose machen, indem der User was einschickt und dann kann auch, das passiert teilweise auch recht schnell dann, oder on the fly, wenn es halt auch, sag mal, große Acts sind. Klar. Oder so, dann wird natürlich auch ein bisschen mehr
logischerweise so, ne?
Geliefert sozusagen. Mhm. Aber ja, auch für, also wir versuchen natürlich alle Kunden gleichermaßen zufriedenzustellen. Aber ja, klar, dann wird geguckt, dass der Fehler schnell gefunden wird und behoben wird und dann wird eine neue Version sofort ausgespielt.
Ja.
Also die ist wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht und du kriegst die schon zugeschickt sozusagen, damit du deinen Gig spielen kannst, wenn es jetzt wirklich so ein heißer Draht sein muss. Aber das, also so schnell
geht's
ja meistens dann auch nicht.
Nee, aber
wenn es also dann, ich sag mal, wenn es dann bei großen Acts ist, die dann quasi für eine Tour schon proben und dabei passiert was oder so und dann kommen noch solche Sachen rein, dann geht das schon, ne?
Nee, natürlich, also ich meine jetzt nur, wenn jetzt, also die Geschichte hau ich gleich raus, ich meine jetzt, wenn du jetzt ein Hardware-Problem hast oder wenn irgendwas im Arsch ist,
ja, klar,
dann, also dann was soll der Tech jetzt
musst du zum nächsten Musikshop am besten.
Ja, und die sagen auch, Camper, Alter, also müssen wir einschicken, ist ja klar so. Also weil
aber vielleicht haben die einen anderen. Also dann,
ja, genau, meine ich,
klar. Dann hast du wieder deine Sounds auf dem USB-Stick, so.
Genau, oder? Ich meine, eine fette Band, ich meine, Rammstein sind ja auch, das weiß ich vom Lutz, den ich im Podcast hatte, weil das ist der Tech vom Kruspe, die machen ja auch nur noch Camper, weil der Lutz hat, glaube ich, auch, der meinte, der hat die quasi dahin so ein bisschen gemacht, so, ey, lass mal Camper machen.
Ja.
Und seitdem machen die Camper. Und die werden wahrscheinlich logischerweise nicht nur ein pro Gitarrist jetzt dabei haben, sondern einfach ein Arsenal an Campers haben, so falls mal irgendwann, ja, natürlich so, ne? So falls irgendwas ist.
Ja.
Und wenn jetzt, wie gesagt, ein Softwareproblem ist oder sowas, oder wenn halt, die laufen ja auch immer schon während der Show, laufen die anderen Dinger als Backup die ganze Zeit mit. Also wenn einer irgendwie abrauchen sollte, ey, dann läuft wahrscheinlich zwei oder drei laufen im Hintergrund einfach mit. So. Ganz einfach. Okay, alles klar, gut zu wissen. Schön, dass du intern das weißt. So, das, ja, schön. Aber da bin ich ja nicht ganz falsch. So, ist ja auch klar, wäre auch sonst krass, wenn es nicht so wäre. Sonst ist die Show einfach im Arsch. So, ne? So Rammstein ohne Musik ist bestimmt abgefahren.
Ja. Immer noch sehenswert wahrscheinlich.
Ey, natürlich so. Ne? Gehört vielleicht auch so ein Gesamtkonzept damit dazu.
Ja, ja.
Nee, aber deswegen, da bist du ja dann, du wärst dann aufgeschmissen. Und klar, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn dir jetzt irgendwie eine Röhre oder sowas abbraucht, das kannst du auf Tour noch reparieren. Das kriegst du, das geht. Das ist alles sehr analog. Und wenn du mit einem Lötkolben fit bist und hast dann irgendwie einen Schaltplan im Kopf oder kennst den Amp, dann weißt du, okay, das muss man machen. Das ist wie ein altes Auto.
Gleichzeitig passiert das aber auch öfter, als das jetzt bei uns irgendwas wirklich abbraucht.
Das glaube ich auch.
Das ist wirklich soweit ich weiß,
wie was, gesagt, was soll ich da kein Customer Support. Vielleicht bis auf das Netzteil vielleicht so. Das ist das, könnte ich mir vorstellen, das was abrauchen könnte.
Klar, also.
Oder ja, irgendwie, da sind ja Chips ohne. Habt ihr eigentlich Lieferschwierigkeiten? Also erstmal eine Frage, habt ihr Lieferschwierigkeiten? Jetzt wegen Corona auch oder wegen?
Ich glaube zwischenzeitlich, irgendwann gab es mal ein paar Engpässe oder so. Aktuell habe ich gar null
Ahnung, okay.
Ehrlich gesagt, weil wir kriegen selten mal am Rande irgendwie was davon mit.
Ja.
Ist manchmal auch ganz gut so.
Ah, kann ich verstehen.
Aber, ja, ich glaub, das aber es ist, soweit ich weiß, haben wir noch genug Geräte zum Verkauf da.
Ja, gut.
Und können auch noch weiter produzieren, ob es jetzt eng ist oder ob das Lager voll ist oder so, keine Ahnung.
Nee, aber hätte ja sein können, wegen Chipmangel oder sowas und dann ist ja auch alles sehr
Chip. Ist ein Thema durchaus, klar. Natürlich, also klar.
Aber dann seid ihr immer noch gut aufgestellt. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Wir hatten vor, also ich betone das ja immer, als ich Musikschule Axel noch gearbeitet habe, da kam mal ein Typ hier rein. Das heißt, dein Kämpfer geht nicht mehr. Und der hat ja auch den Toaster gehabt so.
Okay.
Und sagte, nee, der war so ein bisschen, der hatte den auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der den im Shop damals gekauft hat oder woanders. Er sagte, der Kämpfer geht nicht mehr. Er war so ein bisschen muffig. Und sagt so, ja, teures Teil, bla und bla und bla, so, ne? Und dann so, ja, easy. Und dann haben wir das zum Amp-Techniker gegeben, zum Bäcker. Und der hat den aufgemacht. Und da hat der Kunde einfach, ich weiß nicht warum, das müsste bei dem unten links, entweder links oder rechts, oder hat er unter dem Head auch noch, ja genau, da ist es, die meine ich. Der hat, da wo die Füße sind,
ja.
Die sind ja verschraubt.
Ja.
Das sind ja Gewindeschrauben. Und ich weiß nicht warum, also wir wissen es nicht, auf jeden Fall hat der Typ die Schrauben für die Füße getauscht und hat einfach, anstatt die kurzen, die da drin waren, einfach ultra lang genommen.
Okay.
Und hat die aber auch wirklich konsequent
durch. Muss erhalten, ne?
Genau. Der hat sich wahrscheinlich wirklich gedacht, so eine die kurzen, da ist mir zu risky, ich nehme jetzt längere. Und hat er wirklich ultra, also viel zu lange genommen und hat die auch konsequent auch reingetrieben, bis die halt gesessen haben. Und der hat sich natürlich dann, ich weiß nicht, was da drin ist, welches Modell du bist, aber der hat sich extrem viel kaputt geschossen, so, ne?
Okay.
Und hat der Bäcker, der Helmtechniker gesagt, ja, der Kunde hat einfach, aus welchem Grund auch immer, die Gewindeschrauben für die Füße getauscht. Und hat jetzt länger da reingesessen. Na, da kennt man auch, also ich glaube, da war irgendwie sowas wie, ich nenne mal umgesprachlich, wie ein Motherboard, was kaputt war, irgendein Modul auch dann auch rausgeschickt, dann kann man das wieder reparieren, aber ist einfach geil, weil der Typ da auch gar nichts drauf, der hat auch gar nichts davon gesagt, der hat das Ding einfach gesagt, ist kaputt, geht nicht. So, war total angepisst. Und dann dachte ich mir auch, Alter, bist du für ein Vollpfosten? Also wirklich, das ist, du musst doch merken, dass irgendwann ist so der Punkt, irgendwas geht nicht mehr. Und wenn ich merke, irgendwas geht nicht mehr, hör lieber auf, Mann. Wahnsinn.
Ja, interessant. Also ich meine, klar, die Füße müssen halten.
Yeah, das ist das Erste,
wo ich drauf gucke. wenn die Gummifüße abgehen, dann ist aber...
Nee, ich gucke auch immer, wenn ich einen neuen Amp habe, dann nehme ich erstmal, also ich nehme den komplett auseinander und gucke, wenn mir die Schrauben zu kurz sind, nehme ich per se immer länger. Das ist mir wichtig, das ist ein Anliegen von mir.
Ja, aber also ist natürlich ein bisschen... komische Attitüde, dann in den Laden zu gehen und zu sagen, ja, ist kaputt oder so, aber war dem bestimmt auch super peinlich. Also wäre mir auch... Aber gut, dann musst du halt sagen, Jungs, ich habe Mist gebaut hier.
Nee, das machen die wenigsten. Also bei so, ja. Wenn du den Leuten dann da so quasi, wenn du die damit dann konfrontierst, dann kommt dann, wenn du denen sagst, was passiert ist, so, schwieriges
ja.
Wort, dann können die sich ja nichts erinnern. Nee, war ich nicht. Ist ganz komisch. Bei ganz vielen. Ist die einzige Camper-Story, die mir eingefallen ist, wo so ein elementarer Schaden, aber natürlich fremdverschuldet ist. Hat der Typ natürlich, genau, der wollte nämlich erst auf Garantie nämlich auch gehen. Das weiß ich auch noch.
Okay.
Garantieschaden und bla so. Weil das müssen die ja aushalten. Ist ja ganz klar.
Ja.
Das müsste doch eigentlich die Platine doch eigentlich aushalten, wenn da so ein Widerstand in Form einer Gewindeschraube reingetrieben wird.
Tja, da... Ja.
Aber im
Grunde, also ich weiß nicht, mit was unser Customer Support sich noch so rumschlagen muss, aber da, ich meine, da ist natürlich mit Garantie da nichts zu machen. Aber ansonsten wird, glaube ich, alles getan, irgendwie sehr schnell, um die Kunden zufriedenzustellen. Irgendwie. Also es ist.
Ey, soll ich dir mal sagen, das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Ich könnte mir vorstellen, wie das beim Customer Support so ist, ob das der Customer Support von Camper, von Thomann, Horse Repair Shop ist, gut. Manchmal auch die größten Brainbug-Fragen gestellt. Also Brainbug immer. Kennst du Brainbug?
Nee.
Hast du den Film mal Starship Troopers gesehen?
Boah, vor Ewigkeit.
Da kommt Brainbug her. Da ist ganz am Ende kommt doch dieser riesige Brainbug, dieser fette Käfer, dieser Super-Alien.
Ja.
Und dann sagen die mal Brainbug-Alarm und so was, weil dann einfach dieser Oberkäfer ist. Und daher kommt dann, da ist so Musik schon Axel-Ding, so ein interner, fühlt euch auf den Schlips getreten, dass wir dann für so super, also wir hatten für so ein, doch ich kann es einfach sagen, wir hatten für so ein ganz paar spezielle Kunden, die einfach wirklich so nervtötend waren.
Der Endgegner.
Genau, wirklich so. Der Endgegner war dann immer so, okay, das ist ein Brainbug, und die stellen dir dann immer die Brainbug-Fragen, weil die wollen dich damit fertig machen. So.
Okay.
Und deswegen glaube ich, dass so der Customer Support, egal in welchem Unternehmen, aber bei Kemmer könnte ich mir vorstellen, die haben auch wirklich die Brainbugs, die sich dann über Sachen Gedanken machen. Wie gesagt, wenn jetzt wahrscheinlich irgendwie Touring Tech von Band, großer Band XY anruft, dann wird der ein spezielleres Anliegen haben, weil Termindruck da ist, weil eine Show stattfindet und weil irgendwas Wichtiges ist und die Leute sich artikulieren
können. Und die haben meistens auch Ahnung.
Ich kann sagen, ganz genau so. Ne? Vielleicht hat der Gitarrist von der Band keine Ahnung oder die Gitarristin, aber dann der Tech kann das dann ummünzen und kann dann sagen, jo, könnt ihr da irgendwas machen, bla. Aber ansonsten hast du wahrscheinlich auch teilweise Fragen, wo du denkst, was wollen die jetzt von mir? Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung.
Ja.
Weil du kannst, glaube ich, auch so tief in the Zone auch. Also ich will nicht wissen, das ist ein Wurmloch. Kemper ist ein Wurmloch.
Also größten Respekt an die Kollegen auf jeden Fall, deren Tagesgeschäft das ist. Ich bin ganz froh, dass ich mich manchmal im Code vergraben kann und da irgendwie
das, glaube ich,
wie so ein verrückter Professor an Sachen herumbastelt oder so.
Ist doch auch entspannter, glaube ich, als dann.
Mal ja, mal nein.
Okay, ja,
gut. Also auch das, ja, ich meine, wenn man irgendwie für irgendwas keine gute Lösung, irgendwann findet man immer eine gute Lösung, aber
ja.
Klar, also ja, also ich ziehe es jederzeit vor, als mich mit den Leuten da draußen teilweise herumzuschlagen, aber andererseits mache ich auch das gerne.
Nein, ist ja auch so, ist ja auch, also ich meine, jeder hat ja so seinen Kompetenzbereich und sowas, und das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch schon völlig in Ordnung, wie das halt immer so ist, so, und das ist vielleicht auch die Ausnahme. Ich habe ja jetzt auch nicht, es kommt ultra selten mal vor, dass ich dann wirklich Gespräche führe am Telefon, wo ich dann auch denke, ey krass, Alter, worüber rede ich jetzt hier gerade so, ne? Fällt mir jetzt auch leider keine Anekdote jetzt gerade ein, aber ich könnte mir schon, wie gesagt, das ist halt, wie das im Musikbereich immer so ist, du kannst dich da so, du kannst so tief einfach gehen, also bis zum geht nicht mehr so. Und dann denkst du so weit, und ich könnte mir auch vorstellen, dass manchmal Verbesserungsschläge wahrscheinlich am, wie heißt das, bei dem Customer Supportern ankommen,
klar,
die aber vielleicht auch gar nicht so umsetzbar sind, und du musst ja auch dann, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, kennst du Strymon, die Sachen?
Ja, klar.
Ich bin großer Strymon-Fan. Ich finde Strymon mega geil.
Wer nicht?
Ja, ich sag dir, wer nicht. Die Leute, die sagen, das ist nicht analog. Die finden Strymon scheiße.
Okay.
Aber ich finde Strymon auch, also ich finde, das Timeline ist eins, also so ein geiles Delay.
Ja.
Und auch wenn es im Digitalbereich ist, aber trotzdem ist es ist ein geiles Delay. Punkt aus.
Mhm.
Ist natürlich immer krass, finde ich, bei Strymon ist so, ich kann das so ein bisschen mit Kemmer vergleichen, wenn du dann erstmal nicht kennst, denkst du, okay, krass, weil du hast halt über, du hast auch so ein Global Poti quasi, wo du alles anwählen kannst, aber da geht es auch viel immer, dass du irgendwo doppelt irgendwie draufdrücken musst, und du musst einmal dahinter steigen, um zu wissen, wie klappt das Ding.
Ja.
Und irgendwann war ich sehr fit in Strymon, weil ich irgendwie auch alle, zumindest die drei klassischen großen Pedals habe, der Timeline, der Big Sky und der Mobius. Was wollte ich mir sagen? Ich bin so ein bisschen in dem Strymon-Game drin gewesen, und dann hatten wir mal eine Kundenanfrage gehabt, die so speziell war, von wegen mit, okay, ich komponiere gerade was und will dann so in der Ebene bla und bla das noch machen, und ich will gerne drei Timelines hintereinander halt machen, so und bla. Und dann denke ich mir so, boah, krass, wie kommt man da drauf? Also verstehst du, wie kommt man darauf, diese Frage jetzt zu stellen, und wie soll ich dir darauf eine Antwort geben? Du bist, auch wenn ich jetzt vielleicht die Fachperson bin, aber du bist so krass tief in diesem Thema drin, soll ich dir darauf eine Antwort geben? Und sowas kriegt Kemper bestimmt dann irgendwie auch. Ich kann mir das vorstellen.
Garantiert, ja, klar. Also wir kriegen ja auch viele Verbesserungsvorschläge, was ja auch gut ist.
Manche
landen dann auch bei uns und werden entweder on the fly umgesetzt oder auf eine Liste geschrieben. Die werden teilweise selbst von Christoph Kemper höchstpersönlich kuratiert sozusagen. Und ich meine, er ist ja immer noch sehr stark im Tagesgeschäft involviert auch und programmiert halt auch tatsächlich hier auch noch die DSP-Sachen selber auf der Kiste.
Cool.
Irgendwie, wir entwickeln mit,
aber
da wird es aktuell noch selber von ihm entwickelt, also programmiert, umgesetzt. Und von daher hat er einen ganz, ganz guten Einblick auch, was ansteht, was nicht und so, und priorisieren und welche Ideen gut sind, welche vielleicht nicht so gut sind, welche Ideen schon tausendmal angefragt wurden, welche Ideen irgendwie nur 9-mal angefragt wurden und dann vielleicht auch egal sind in 11 Jahren.
Ja.
Nee. So. Genau, und ja, so sind halt auch schon ein paar Feinheiten irgendwie mit reingekommen. Also wahrscheinlich inzwischen nicht mehr an 2 Händen abzählbar, ich weiß es nicht. Also mir fällt nur eine Sache ein, die er mal erzählt hat. Da war ich jetzt auch nicht daran beteiligt. Das ist einfach eine Anekdote, die er wahrscheinlich auch selber erzählt hätte, der Christoph. Dass zum Beispiel ein User zurückgemeldet hätte, irgendwie wäre doch ganz cool, wenn das Volume-Pedal, wenn ich das irgendwie in... Das ist dann Heel Position, ne?
Mhm.
Irgendwie in Heel Position macht, dann also leise,
ja,
muten,
ja,
dass dann der Tuner direkt eingeht automatisch auf meiner Remote.
Okay.
Und das geschieht jetzt halt so irgendwie. Und das ist, finde ich, eine total sinnvolle, coole Sache irgendwie und erleichtert halt das,
klar,
ganze ja, Bühnenagieren irgendwie. Also, wenn, also so eine Kleinigkeit, aber es macht's halt, macht das Leben des Gitarristen einfacher.
Ja, so, da, darauf kommst du auch an, weil das ist, du musst ja irgendwie auch im ständigen Austausch, also im ständigen Austausch, aber im Austausch mit deiner Community auch irgendwie sein. So, ne? Die,
genau,
Leute, die da Produkt letztendlich nehmen und du bist auf die Leute auch angewiesen, die das Ding natürlich auch live auch irgendwie spielen. So,
ja,
ne? Das ist ja so,
richtig.
Das ist ja auch dann der Markt dafür. So, ne?
Genau.
Die Großmal Player, ihr macht das alle richtig, macht weiter, aber es ist halt ganz oft, das muss halt live-kompatibel halt auch sein, weil dafür sind am Ende des Tages auch irgendwie, ist der Markt auch dafür da, dass du damit auf die Bühne halt irgendwie gehst. So, ne?
Jetzt geht's ja langsam wieder so mit Live-Gigs los.
Voll, also ist ja,
genau,
ja. Ist ja fast in Anführungszeichen so wie früher.
Ja.
Aber ja, das ist am Ende so. Und da muss er auch schon, das finde ich auch cool, wenn er auch auf so Anfragen auch noch reagiert, wenn er zumindest auch Sinn macht, gebe ich dir völlig recht.
Ja.
So, das ist natürlich, das unterscheidet Kemper dann von Gibson, die gefühlt Gitarren für einen Bruchteil der Leute gemacht haben. Sprich, Gibson hat ja eine Zeit lang mal irgendwie Gitarren mit, wie heißt das, Robotunern, breites Griffbrett, höhenverstellbaren Sattel gemacht, wo jeder sich denkt, ey, das will doch keiner. Aber das will, weißt du, so 10% wollten das. Und Gibson hat gesagt, ey, die 10%, die machen wir glücklich. Und die 90%, die das nicht wollen, auf die scheißen wir.
Ja.
So, und deswegen denke ich mir so, du musst dich ja so ein bisschen nach dem Groß der Masse einfach richten. Das ist halt so. Du kannst nicht jeden Wunsch umsetzen.
Ich meine, du kannst auch mal so besondere Features oder so kannst du auch mal machen, wenn es jetzt irgendwas ist, was irgendwie eh versteckter ist oder was eh nicht so viele Leute nutzen oder sowas, aber es muss halt passen, so irgendwie. Also ich finde, da braucht man schon ein gutes Gespür für auch. Und
ihr müsstet, also was, das wäre mein Verbesserungsvorschlag, das wird sich schon einfach verkaufen, weil das fast alle so machen, ob du ein Shampoo oder sowas kaufst oder ob es TC Electronic gemacht hat, ihr müsst eine Black Edition machen.
Naja, haben wir im Prinzip.
Also, ach, habt ihr das schon? Oder?
Naja, wir haben ja halt den dunklen Profile und den hellen Profile.
Echt? Was ist denn das? Das ist der dunkle.
Ja, das ist der dunkle, ja, ja.
Und genau. Was ist der helle?
Der helle, der hat hier vorne eben so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ganz weiß ist, aber so ein ganz helles, ja, also, so ein mattgrau irgendwie so ein.
Ah, okay,
so ein,
alles klar.
So ein Face. Also zwei unterschiedliche Gesichter sozusagen. Aber klar, also. Da würde theoretisch noch mehr gehen wahrscheinlich. Aber
also Farben kommen natürlich immer gut an. So.
Ja,
dann,
ich meine, das Gerät sieht natürlich auch ein bisschen retro aus inzwischen.
Aber ja,
wie gesagt, also es ist seit 11 Jahren das gleiche Gerät. Die Software wurde immer geupdatet. Also du hast, finde ich, ziemlich nachhaltig. Anstatt irgendwie wie andere Firmen, die Produktzyklen von irgendwie 1, 2, 3 Jahren haben und dann immer was Neues auf den Markt werfen. Wie gesagt, schon zu Beginn des Gesprächs, das Gerät ist eigentlich ziemlich gut gealtert und steht der Konkurrenz in nichts nach eigentlich.
Ey,
das ist halt ziemlich cool, finde ich.
Ey.
Also wenn du von Anfang an 2011 hast einen Profiler gekauft, den kannst du heute immer noch genauso benutzen wie vorher und hast noch, keine Ahnung, zig Effekte und Verbesserungen von Effekten dazu gekriegt und kriegst noch kostenlos irgendwelche Rig-Packs, die von irgendwelchen Profis mit tollen Studios und dort auch vielen tollen Amps irgendwie gemacht wurden.
Ja.
Ziemlich cool.
Ey, ganz ehrlich, gebe ich dir völlig recht und das ist auch, ich meine, wir sind im Gitarrenkontext und der Gitarrenkontext ist einfach erzkonservativ, darf man nicht vergessen. Ich meine, guck dir eine Fender Strat an, guck dir eine Fender Strat 1958 an, guck dir eine Fender Strat 2022 an.
Ja.
Das Ding ist ziemlich gut gealtert. Das hat sich einfach nichts verändert, mehr oder weniger. Und bei Amps ist es ja genauso.
Ja.
Und die Leute wollen eigentlich gar keine tiefgreifende Veränderung haben. Das muss man auch sagen. So, natürlich kannst du jetzt sagen, warum solltest du jetzt irgendwie, über Geschmack lässt sich streiten. Das ist jetzt so, die Leute, die den Toaster, die Toaster-Variante porthässlich finden, die werden die auch porthässlich finden, wenn sich jetzt die Knöpfe irgendwie ein bisschen geändert haben. So, mein Gott, das gibt's doch einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ja, voll. Ich krieg die immer noch im Sommer. Ganz schlimm. Egal. Die wollen am Ende, die finden den Toaster auch porthässlich, wenn der 2 Knöpfe weniger hat oder wenn der, das ist scheißegal. Das ist in diesem Gitarren-Game letztendlich so. Und warum solltest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr wieder ein Smartphone-Hersteller, was auch immer macht, so gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Ding, weil da musst du, was heißt musst du, aber da ist nach einem Jahr schon ein Gerät gefühlt komplett veraltet so. Oder nicht komplett, aber sehr. Aber hier geht es ja mehr um die Software. So. Die ist ja immer auf dem aktuellen Stand so, ne? Und das Ding ist ja jetzt nicht komplett veraltet oder sowas so. Was hat sich jetzt am Poti großartig geändert?
Eben. Also, genau. Also das ist es halt, ne? Irgendwie.
Eine andere, also das wäre vielleicht noch ein cooles Feature, ne, dass man die LED-Beleuchtung wechseln könnte. Das wäre doch was Geiles.
Farblich meinst du?
Ja, genau.
Oder geht das? Kann man nicht, weil es gibt ja auch eine Farbkodierung. Also wenn ich, also die einzelnen Effekte haben halt verschiedene Farben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, siehst du hier dann zum Beispiel diesen VAR reinlade, dann müsste das eigentlich, macht er das so? Na. So.
Ja.
Ah.
Zur Erklärung, es ist ja ein Podcast für die Leute da draußen. Der Christian, der zeigt mir gerade die Displaybeleuchtung.
So, dann hast du hier oben zum Beispiel jetzt, also das ist halt hier immer eine generische auf dem Schalter, aber oben drüber hast du halt eine Farbkodierung. Also zum Beispiel unsere Verzerrer basiert oder unsere VAR-Effekte, so in dem Fall, die sind halt in diesem
roten Ton. Ah, okay.
Distortion ist so in diesem Ton.
Okay, okay, okay.
Wenn du
durch
die Effekte gehst, dann siehst du, dass die farbkodiert sind.
Ja, verstehe ich.
Und das ist halt von den Usern schon gelernt auch.
Okay.
Also wenn du auf deiner Remote oder auf deinem Stage dann diverse Effekte drin hast, dann brauchst du nur hingucken, okay, grün, Delay, zack.
Ich
mach mal Delay an oder aus. Ja. So.
Okay.
Deswegen ist das...
Dann nehme ich alles zurück. Dann macht auf jeden Fall, ich glaube mir, das ist, wenn ihr verschiedene Farben für den Toaster oder so anbieten wird, das wird sich verkaufen. Dann will ich, also bei Farben ist wirklich so, die Leute wollen, am Ende wollen die vielleicht eine komplette Black Edition mit, keine Ahnung, mit Gold oder sowas haben. So, das ist dann, das TC Electronics hat irgendwann von dem Polytune, den Polytune gab es immer in Weiß. So, und dann haben die irgendwann die Polytune Noir Variante rausgebracht. Und rate mal, wer sofort sich den Polytune Noir gekauft hat, als der rausgekommen ist. Weil ich gesagt habe, ey, es gibt den jetzt in Schwarz.
Voll geil. Wäre jetzt nicht drauf gekommen.
Ey, ich wollte sofort den Schwarz haben, weil der auch noch schwarz nicht Beleuchtung gemacht hat. Das sah total geil aus. Und ich hatte den Flatsch neuen Weißen, mich sofort verkauft.
Ja.
So, weil ich gesagt habe, ey, den gibt's in Schwarz, Alter.
Also, den Profiler, den gab es ja zuerst in der weißen, in der hellen Variante.
Ja.
Und diese schwarze, die dunkle, die kam dann hinterher, weil natürlich viele aus dem Hard-Heavy-Bereich oder so,
glaube ich. Also,
ich glaube zumindest, dass es so war. die
wurde halt
lieber dunkler.
Yeah.
Aber dann gibt es natürlich auch da wieder ganz viel Humbug, der im Internet rumkursiert. Irgendwie, ja, irgendwie klingt die dunkle Variante irgendwie besser oder so.
Natürlich.
Und, ja, die alten Vintage-Profiler.
Genau, ne, die 2011er. Die als ich danach kam, nur noch Schrott. Die Christoph Kemper noch selber, weißt du, noch selber bei sich in der Werkstatt noch selber zusammengelöst hat. Alles, was ab 2012 kam, ist Kernschrott.
Genau.
Natürlich. Eieiei. Ei, ei. Ey, in dem Bereich, ne? Also, keine Ahnung, du kannst ja, aber das ist doch, wie groß, kannst du das beantworten, wie groß ist da wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass du mal, ich meine, klar, wir reden von elektrischen Bauteilen, du kannst mal eine fehlerhafte Charge haben, kann passieren, aber die Streuung ist doch, wie groß ist die? Dass du wirklich mal ein Ding hast, nicht, dass der nicht so klingt wie der andere, aber doch, gibt's das? Wie groß ist, gibt's eine Streuung in dem Bereich? Ich kann mir kaum vorstellen.
Nee, eigentlich nicht, da passiert nicht viel.
Also entweder hast du ein krasses Hardware- oder Softwareproblem.
Soweit ich weiß, ist die Rücklaufrate, die wir haben, sehr gering.
Das kann ich mir vorstellen. Also es ist wahrscheinlicher, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Vollröhren-App hast oder sowas, dass irgendwie, wie das manchmal so ist, ist ein Widerstand im Arsch, ist ein Kondensator im Arsch oder eine Röhre halt im Arsch, weil das sind Verschleißteile so. Wie groß sind die Verschleißteile beim Camper?
Nicht sehr. Also, keine Ahnung, da musst du schon Gewalt anwenden und irgendein, weiß ich nicht, einen Knopf abreißen oder
so. Ja, doch, oder wenn der ist ja mit Röhre. Wenn die Röhre abbraucht, dann ist ja ein Verschleißteil. Das kann ja sein. Oder nicht?
Der ist nicht mit Röhre. Der hat
eine Endstufe.
Der hat eine Endstufe drin.
Boah, da muss ich kurz überlegen, ob ich das schreie, das Ball. Ich hab auch gerade selber gemerkt, Paulo, es tut gerade voll scheiße, weil ich war gerade auf diesen Röhrending, natürlich, der ist mit Endstufe, sorry.
Nee,
ich
nee.
War, ja. Ich habe, glaube ich, gerade. Ja, ich war bei Endstufe und dann sofort Endstufe und Röhre natürlich nicht. Also Schwachsinn.
Ja.
Ich bin auch nicht perfekt, Leute, dass ihr das wisst, sonst schon. Nee, aber sonst, du hast ja nichts an großem Verschleiß oder sowas. Vielleicht geht ein Poti können wir am Arsch gehen, klar. Wenn er das vielleicht zu sehr überträgt.
Ja, oder genau, Buchse auch, genau. Head, aber es ist alles so
relativ robust.
Und ich sag mal, wenn du so ein Gerät hast und mit auf Tour nimmst, dann hast du ja auch ein gutes Case dafür. Und dann hast du eigentlich
passiert. In der Regel schon, das stimmt. So, das ist wohl wahr. Genau. Ey, ich würde mal sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Weil wir haben ja auch, das muss man auch sagen, wir haben die ganze Zeit die Gitarre angeschlossen, wir haben jetzt viel gequatscht und der Christian hat extra das Ding auch hier mitgeschleppt. Und wir zocken natürlich gleich ein bisschen. Und ich bin nach einem Bier, wir haben jetzt ein Bier die ganze Zeit schon getrunken, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, keinen Alkohol vertrage, bin ich schon angetrunken. Das war super. Nein, passt schon. Wir machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
Jo,
da sind wir wieder. Die Pause ist ja immer nur, wie heißt es? Für uns ganz kurz. Ja, ich habe jetzt mal doch nochmal die Gitarre in die Hand genommen, damit du das nicht ganz umsonst mitgenommen hast, den Camper. Jetzt muss ich kann ja immer so schlecht spielen im Podcast. Das ist jetzt wirklich die Produktvorführung. Was haben wir jetzt für ein Preset? Das ist mit Baba jetzt, ne?
Ja, weil ich das eben reingelassen hatte. Ich habe es jetzt wieder rausgenommen.
Okay, alles klar.
Ja, wir haben halt kein Pedal jetzt. Dann ist es ein bisschen witzlos.
Whatever.
Genau, es ist jetzt ein 5150-Profil hier gerade, was wir hören.
Wo wir mehr Gain natürlich noch brauchen.
Natürlich mit ein bisschen High drauf. Und ja. Ich hau jetzt mal den Gain hier wieder rein.
Schon, also er macht das Rauschen, das Rausch macht er auch authentisch nach vom richtigen Vollröhren. So, ne?
Gehört dazu.
Bitte?
Gehört dazu.
Ey, voll.
Ich schraube hier so ein bisschen nebenbei rum.
Ey.
Also wir haben ja hier, wenn du in die Amp-Section gehst, hast du halt hier so ein paar Parameter, die du an einem echten Amp halt nicht hättest. Zum Beispiel Definition, wo du so ein bisschen sowas wie Vor-Endstufen-Verzerrung überblenden kannst. So in
der Richtung.
Ganz grob.
Power-Stacking. So? Nein, das ist die Gitarre.
Okay.
Alles gut. Das war jetzt hier... das ist der Poli von der Gitarre. Ist halt Schrott.
Das war der Schock für den Gast, ne?
Genau.
Aber zum Beispiel den Pick-Regler finde ich auch ganz cool. Also du kannst halt dein Attack vom Pick irgendwie rausblenden, also den Transienten sozusagen, und auch verstärken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den mal runterdrehe,
ja,
das ist natürlich vielleicht mal ein bisschen cleaner.
Ja, das ist schon völlig in Ordnung.
Wenn du jetzt mal spielst?
Ja, also dann heißt...
Also das ist jetzt ganz rausgedreht. Also ich mach nochmal Mitte.
Ja.
So. So, und jetzt ist mit viel Pick...
Ja, mach nochmal, mach mal ganz wenig.
Das ist halt auch eher, wenn du durchgehend spielst. Und so.
Jo. Das war jetzt
das Spielgefühl auch, ne? Also, man hört wahrscheinlich gar nicht so viel. Man merkt mehr, als dass man es hört, glaube ich. Vielleicht auch bei Single Notes ein bisschen.
Ja, warte, ich gebe mir Mühe. Ja, doch,
so ist viel Pick. Da hörst du es dann, ja.
Voll.
Also, es ist halt immer, wenn du fette Akkorde spielst, dann hast du halt so ein Ingenieure, sagen dann wieder, so ein breitbandiges Signal, da geht das immer unter. Und so. Bei einer Single Note, da kannst du das dann halt auch merken und hören. Aber das ist halt auch was. Was ja manchmal, also gerade für solche Sachen, wie du gerade gespielt hast hier, Extreme Riffs oder sowas, was ja auch zu deiner Washburn N4 wunderbar
passt.
Muss mich auch als großer Nuno Bettencourt-Fan outen.
Das ist ja, das freut mich.
Genau. Ja, auf jeden Fall, aber für solche Sachen, gerade auch so 80er Groove-Riffs, sag ich mal, irgendwie von Extreme über Mr. Big bis Guns N' Roses oder sowas,
ja.
Da merkt man ja, da hat man ja oft diesen harten Attack auch drin und so, und den kannst du damit halt ein bisschen, entweder wenn du das wirklich massiv zelebrierst, dann kannst du es ein bisschen rausnehmen,
ja,
weil es vielleicht zu krass ist, aber du kannst trotzdem so spielen vom Gefühl her,
ja,
ohne dass es so krass hart klingt. Oder du sagst, okay, ich will gar nicht so krass das beim Spielen irgendwie machen, weil ich vielleicht gar nicht so gut mit dem jeweiligen Pick spielen kann, wo ich das mitkriege oder so, dann kannst du es halt da wieder ein bisschen für den Sound, dann den du dann an der Stelle fährst, irgendwie reindrehen.
Aber das finde ich ziemlich cool.
Das ist auch cool, weil das ist ja eigentlich genauso, wenn wir jetzt mal in diesem Superschredder-Bereich sind, auch in diesem 80s-Bereich, nimmst du jetzt nur Bettencourt und Paul Gilbert, die ja wirklich auch an ihrer Pick-Haltung, oder das ist ja ein akzentuiertes Spiel, was die machen.
So, ja.
Ne? Und wenn du nur Bettencourt jetzt nimmst und der hat seinen Flight of the Wounded Bumblebee, das ist ja super akkurat gespielt, und da ist natürlich auch der Attack vom Pick unglaublich wichtig, so, ne? Einfach, finde ich, um die Betonung immer zu setzen.
Ja.
Ist beim Gilbert ja genauso. Das sagt Gilbert auch, hat in 1000 Lehrvideos gesagt, wie der seine Pickhaltung hat, dass du auch die Betonung richtig setzen kannst.
Ja,
und wenn du das so noch akzentuiert einstellen kannst, ist das schon extrem geil. Für den, weißt du, für den Metal-Head-Player oder sowas, so der Game bis zum geht nicht mehr haben möchte, da geht das ja vollkommen unter, so, ne? Das hörst
klar.
Das ist ja auch klar.
Da sind dann andere Regler.
Genau, der Game-Regler und der, Nö, nee, aber das finde ich schon cool. Ich meine, so eine NVIDIA, die ist ja auch extrem transparent. Die hat jetzt auch, ich meine, da ist ein Bill Lawrence 500 hinten drin.
Mhm.
Und der hat nicht viel, also der hat natürlich Output, aber nicht so dieses komplett totkomprimierte. Das haben die alle nicht so. Das Ding ist, ich bin auch nach diesem einen Bier nicht leicht angetrunken, aber weiß ich mal nicht, was ich spielen soll.
Das ist ja jetzt auch keine Demo oder so im Sinne. Ich dachte nur, ich bringe das Gerät mal mit, weil ich dachte,
du sagst natürlich jetzt gleich am Ende auch, Paul, ich wollte es dir jetzt ganz zum Schluss sagen, hier ist dein Camper-Hemd.
So. In der Position bin ich
nicht. Ja, ich weiß, nein, Quatsch, du weißt, ich scherze ja nur. Wäre trotzdem schön gewesen. Nein, Quatsch. Ich finde, also wie gesagt, eigentlich darfst du mir keine Gitarre in die Hand geben, weil dann dudel ich die ganze Zeit immer so dazwischen. Und dann bin ich immer so wieder
unser altes Laster.
Ich weiß, dann kann ich aufhören zu spielen. Und dann, also wenn er da jetzt noch irgendwie so ein fettes High-Game-Preset hat, dann hätte ich auch richtig Bock zu hudeln.
Also wie sich wahrscheinlich viele Zuhörer auch vorstellen können, arbeiten bei uns natürlich auch, also eigentlich ist es Einstellungskriterium.
Das Gitarrespiel muss,
ja. Ja, zumindest Gitarre oder ein anderes Instrument. Also wir machen ja auch immer noch Synthesizer und so. Also Gitarre oder Klavier, Synthesizer, Keyboard, wie auch immer, ist schon ein Einstellungskriterium. Und, aber ja, in manchen Meetings nimmt man halt die Gitarre neben sich dazu oder so,
ja, und dann
fängt einer an zu dudeln oder so.
Ja, man muss ja, sonst
genau, also irgendwann hört man dann auch wieder auf, wir haben da ganz guten Weg, glaube ich.
Nee, ist ja, also ich kann es mir durchaus vorstellen, weil du willst ja, ich weiß noch, der Manni, der früher Musikschab Axel gearbeitet hat, der war auch so Camper-Produktspezialist dann auch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Manfred Franzkowiak, von dem mal gehört.
Vom Hörensagen, ja.
Genau, und der kann sich auch mit den Dingern aus. Und der hat dann auch irgendwie zwei davon, hat die auch mal vorgeführt. Und der kann halt auch zocken so. Und du musst auch ja logischerweise das Ding vorführen können. Also jetzt irgendwie nur drei Wanderakkorde zu spielen, das macht keinen Sinn bei so einem Ding, so, ne? Und deswegen, das ist eine geile Kiste. Wir können den Leuten jetzt auch genauso gut sagen, ey, eigentlich steht hier gar kein Camper, ich stehe die ganze Zeit ein analoger Röhrenverstärker.
Kann keiner beweisen.
Ey, es ist so. Ja. Ne? Wir haben auch die ganze Zeit hin und her geswitcht und ich habe das so perfekt geschnitten. Man weiß es nicht. Wir haben hier ein 5450 stehen, Custom Audio, SLO 100, einen geilen Clean Channel hast du wahrscheinlich auch da drin, ne? Also ich meine, die Leute wissen es ja, aber trotzdem irgendwie so ein Fender Clean.
Das ist halt immer, ich habe jetzt hier halt den normalen Factory-Content drauf und ich browse einfach da durch, ohne zu wissen, was ich jetzt wirklich. Ich suche nach nichts Speziellem. Aber ich würde jetzt einfach mal so ein Profil von Michael Britt reinladen.
Von wem?
Michael Britt, der macht viele Profile und verkauft die auch. Und ein paar sind auch bei uns im Factory-Content. Und da. Clean BF, da würde ich mal von ausgehen, dass das ein Fender Blackface ist.
Wahrscheinlich. Mit Tremolo wahrscheinlich auch drin, ne? Oder?
Ja, der hat ein Kompressor ist drin und hinten Delay und Reverb. Und der macht die
Sounds schon immer so, dass die im Mix sich auch gut einfügen und also dabei ist, der heißt zwar Clean DF, aber da hat trotzdem ein bisschen Gain drin, also der ist ein bisschen im Crunch-Bereich.
Ja, aber das ist immer cool.
Also, bei mir geht immer das Herz auf, wenn ich solche Sounds höre, weil also ich muss auch dazu sagen, ich höre auch sehr viel Jazz, Funky Zeug und sowas und gerade bei den moderneren Jazz-Gitarristen, da ist ja auch immer so ein weicher Hall oder so mit dabei. Voll. Also die klingen ja nicht mehr wie früher so muffig irgendwie, was auch cool sein kann irgendwie historisch gesehen, aber gerade diese Hall-Geschichten finde ich super.
Ey, das ist so, ich bin ja, kennst du Michael Landau?
Klar.
Oh Gott, Christian, Alter. Ich spiele gerade
Rage Hockey Michael
so ein bisschen. Ich, also ich, ne, ich bin... rausgekommen, aber das ist What Am I Doing von den Raging Honkies, von der We Are The Best Band, der ersten Platte. Und das ist, also Michael Landau ist für mich halt immer noch so an Strat-Playern, die immer noch leben. Der Typ hat einen Ton bis, also Alter, was ein Gitarrist so, ne? Und das ist so dieser Fender Blackface Sound, dieser typische amerikanische Sound, den du einfach haben möchtest.
Voll.
Am besten da noch so ein leichtes Trem sogar noch dann drauf, das ist auch
hier
cool.
Mit dem, das Delay kann ich auch mal rausnehmen, das nervt vielleicht noch ein bisschen.
Bisschen macht sie, ist das gar nicht so schlimm. Mich überzeugt. Also wie gesagt, ich könnte jetzt, wenn ich nicht drüber nachdenken würde, könnte ich spielen wie ein junger Gott, aber...
Preset rein.
Okay. Ist das zweite Mal übrigens erst, dass wir in diesem Gitarren-Podcast dass die Gitarre gespielt wird.
Krass.
Ja, das erste Mal war mit dem Jizzy von Slope. Ganz liebe Grüße. Und jetzt hier. Oh cool, das ist auch so ein bisschen, das ist so der Strymon-Effekt jetzt auch so, ne?
Ja, so ein bisschen. Also die Strymon-Effekte, die Strymon-Reverbs machen auch viel mit Pitch-Effekten.
Ja, genau.
Die haben halt auch diese Pitch-Reverbs.
So, das ist immer, als ob du noch so ein Sinti noch im Hintergrund laufen hast. Da finde ich halt immer ziemlich cool.
Ja, genau, du kannst halt.
Das so Post-Rock-Elemente.
Ja, ich habe jetzt natürlich an dem Regler gedreht, der dann diese Verstimmung ausgelöst hat, sozusagen.
Ich finde das schön, weil damit kann man immer so geile Flächen erzeugen.
Ja, du brauchst nur eine Note spielen und das ist schon, du hast schon eine ganze musikalische Welt eröffnet. Das finde ich auch so cool.
Ja, wenn er das dann noch so, dann am besten, dann lässt er das noch so stehen und dann geht er, dann kannst du mit einem Expression Pedal oder machen, ne? Dass du den Effekt dann wahrscheinlich auch so anheben kannst. So, ne? Und,
auch eine coole Sache, du kannst halt fast alle Parameter auf einen Morph-Parameter mappen.
Ja.
Und du kannst dann quasi den Morph-Parameter hochfahren und währenddessen wird die Delay-Time runtergefahren, dein Gain rauf, dein, was weiß ich, also du kannst da beliebig viel dann drauf mappen und dann wird im Hintergrund halt alles über diesen Morph-Parameter gesteuert. Kann man beliebig komplex nutzen, ne, irgendwie, aber kann schon ganz nützlich sein, also ja, mit Röhrenamps war das ein bisschen schwierig, während du auf der Bühne stehst, den Gain-Regler quasi hochzufahren mit dem Fuß, ne?
Voll.
Allein schon. Und das ist halt eine Sache, die auch vorher, soweit ich weiß, in der Gitarrenwelt eigentlich gar nicht da war. Sowas wie ein Morph-Regler in dem Sinne. Ich meine, du hast ja auch nicht dein ganzes Gitarren-Setup in so einer Kiste gehabt, nein, unbedingt. Das ist das eine, aber selbst wenn, also bei Line 6 oder so war es jetzt auch noch nicht möglich, meine ich, mit dem Pod damals. Und das kommt, glaube ich, auch daher, dass Christoph Kämpfer eben Keyboarder ist. In der Keyboard-Welt ist sowas ganz normal.
Ja.
Irgendwie, da gibt's sowas. Und der hat das halt auch für uns Gitarristen irgendwie
ja, das
mit reingebaut.
Ich meine, das ist ja auch gerade was. Ey, keine Ahnung, bei dem.
Ich muss noch eine Sache mal sagen. Ja, also ich sag das nicht, weil ich hier mit dem Auftrag bin, irgendwie für die Firma, für die ich arbeite, Werbung zu machen. Will ich nur einmal Disclaimer, ich rede hier für mich aus freien Stücken.
Ey, ohne Scheiß, nein, wie soll ich das sagen? Ich glaube, Kämpfer muss auch prinzipiell keine Werbung für nichts auch wirklich machen. Das ist so, also da hat schon Kämpfer auch den Status, ob das jetzt, keine Ahnung, wenn du. Wenn du jetzt im Außendienst bei Kemper arbeiten würdest, ich weiß gar nicht, hat Kemper einen Außendienst auch so richtig? Gibt es da noch so, aber also ich meine, ich kenne es ja noch aus dem Gitarrenladen, wenn er dann wirklich so die Vertreter noch am Start hattest, so, ne? Und dann hast du die großen Player halt gehabt, wenn der Hannes von Fender ankam. Ja, A ist der Hannes ein mega Typ, ganz liebe Grüße, falls du es hören solltest. Und wenn der Hannes halt ankam, so, der hat Fender am Start gehabt. Du musst Fender nicht verkaufen. Verstehst du, was ich meine? So, das ist so, du musst den Leuten nichts aufschwatzen. Und da hat das ein anderer Vertreter, der vielleicht ein Megatyp war. Du hast manchmal so schwierige Leute halt gehabt, die dann echt so, die was aufschwatzen wollten. Aber wenn die Brand schon für sich spricht, dann musst du das nicht verkaufen. Und das ist bei, ich sag das ja auch so, ich habe einen super neutralen Blick darauf. Das Ding ist, ich habe ja noch nicht mal einen Camper so, ne? Und ich kann trotzdem fair und ehrlich sagen, wenn ich das cool finde. Ich würde aber auch genauso cool finden, wenn du jetzt bei, was weiß ich, Fractal Audio arbeiten würdest, weil ich finde Fractal Audio auch cool. So, verstehst du, was ich meine? Ich finde auch Line 6 cool.
Oder bei Behringer.
Ich finde auch Line 6 cool, so, ne? Und, bei Behringer bin ich zum Beispiel, was soll ich sagen? Also Behringer ist für mich eigentlich immer Kernschrott gewesen. So. Aber ich sag das...
Inzwischen ja auch nicht mehr oder so. Aber
nee, aber genau, die Philosophie
ist vielleicht ein bisschen schwierig.
So. Ja, zumindest so. Du hast halt, also keine Ahnung, es war halt... mich hat Behringer... Ich weiß ja, die TC wurde ja von Behringer gekauft, so, ne? Komplett. Und da war aber ganz immer so, alles, was früher... Ach, als ich auch noch ein Kiddy war, war Behringer für mich immer so, Alter, ich werde mir niemals was von Behringer kaufen. Also never ever so.
Ja, hat sich halt echt auch geändert, ne?
Okay.
Unter Umständen. Also
ich habe immer noch so den Eindruck, dass es immer für mich so die Billo-Marke halt war. So.
Also bei der Kracher war ja das X32-Pult. Also
das ist kleine oder ist...
Das gibt es als im Pultformat oder im Rack-Format.
Ah, okay, also auch. Ja.
Als iPad schon, das ist voll integriert.
Ja.
Dann irgendwie, also das war schon der Kracher, also ein bisschen, also für, in meiner Wahrnehmung zumindest, war es so ein bisschen auch die Kehrtwende für Behringer für einen größeren Markt und dass die auch diesen Ruf so ein bisschen relativiert, weiß ich nicht, haben, aber verloren haben. Und aber klar, ich meine, die nehmen halt Legenden der Musikinstrumente und machen die halt auf ihre Art nach, so dann teilweise. Und das ist, also es klappt halt scheinbar sehr gut und so, ja, aber
natürlich.
Ja, weiß ich nicht, ich meine, kann man uns auch vorwerfen vielleicht, wobei wir natürlich von dem Content ein bisschen losgelöst sind, das macht die User ja selber.
Ja, also ach, wie gesagt, dann ist ja auch hier so, am Ende ist das ein Just for Fun Podcast.
Klar.
Und die einzige kritische Frage, die ich jetzt für mich aus meiner Warte hätte, wäre, und ich würde jetzt auch niemals sagen, so, Kämpfer wird der Tod für den Röhrenamp sein, was ein Schwachsinn. So.
Das ist
also,
Quatsch, ja.
Das ist wirklich Schwachsinn und die Leute, die halt auch wirklich glauben, ey, wacht mal auf. Das ist genauso wie, weiß ich nicht, das ist angenommen so, du hast einfach die Leute, ey, die Leute, die einfach auf analogen Scheiß abfahren, die werden immer analogen Scheiß spielen. Ganz einfach so. Und es ist natürlich auch so, in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, da sind die Meinungen so krass verbohrt. Und du hast einfach die Puristen, für die wird das einfach nicht der Fall sein. So. Und die werden dann mal sagen, hey, das Alte klingt einfach besser, bla bla bla. Ey, easy. Kein Ding. Ich bin ja auch ein Fan vom Alten und vom Neuen. So, ne? Ich finde ja beides cool. Aber wenn wir jetzt im Bereich irgendwie Verstärkertechnik, Elektro, wir sind ja im Elektrotechnikbereich so, und da soll es auch einen Progress geben. Wo ich mehr raus bin, ist zum Beispiel so bei der Gitarre, die finde ich das geiler, wenn die analog einfach noch ist. So. Weil das, wenn ich da zum Beispiel an die Music Man John Petrucci denke, wo du wirklich auch, wenn da ein Fehler auftritt, kannst du auch ein Fehleranalysegerät dran halten, weil du nicht durchsteigst, weil dein halber Computer drin ist.
Echt? Ja. Okay, das war mir gar nicht klar.
Ja, also die hat, ich hatte mit einem Karma irgendwie, oder ein guter Kunde von mir, der hat, glaube ich, eine Flatrate für die Gitarren, weil der hat 5 Stück von denen, die sind echt nicht günstig. Okay. Und da hat man mal eine hier gehabt und die hat halt hin, ich meine, das ist doch alles echt geil durchdacht. Und das war das erste Mal, dass ich mir ein Manual zur Rate ziehen musste, weil die 2 oder 3 Toggle-Switches hat. Oder hat einen Blade-Switch, hat noch einen Toggle-Switch. Und dann ist das aber nochmal so, du musst erstmal gucken, wie sind die jetzt geschaltet. Hm. Und dann hat die hinten halt noch irgendwie Piezo mit eingebaut und dann noch, also noch so kleine Trim-Potis, wo du erstmal checken musst, ey, was macht das Ding jetzt überhaupt so, ne? Mhm. Und dann ist hinten eine fette Platine mit einem Mikrochip, mhm, wo du einfach weißt, ey, wenn das Ding jetzt ab, also wenn das kaputt geht, dann bist du, also kannst du es nicht reparieren.
So, ne? Und Netzteil wird mitgeliefert, oder?
ich hab's gesucht, so, ne? Nee, da bin ich dann so ein bisschen raus, weil das klingt zwar alles cool, aber das ist dann nicht so mein Ding, so, ne? Aber was Verstärker jetzt angeht, ey, come on, so, das kann auch alles im digitalen Bereich, warum soll das stehen bleiben? Was
spielt John Petrucci eigentlich inzwischen, weißt du das?
Wahrscheinlich Kämpfer. Ich
kann mich nur früher daran erinnern, wo ich auch total auf Dream Theater eine Zeit lang abgefahren bin, irgendwie, wo die in Dortmund gespielt haben, mhm, da war ich. Und da hat der, glaube ich, einen Mesa Boogie, irgendwie, hieß der, Road 4 oder sowas, Road King?
Ja, Rocking, okay, ja. Kann durchaus sein, dass ich oute mich hier als absoluter John Petrucci Nicht-Fan. Ich, mhm, habe mit dem nie was zu tun gehabt. Ich habe noch nie Dream Theater gehört. Mhm. Und ist nie mein Ding gewesen. Aber es kann durchaus sein, dass das wird eigentlich so passen. Also eher so in dem Boogie-Bereich. Weil, mhm, Boogie ist auch cool. Also nie ein großer Fan von gewesen. Mhm. Oder ob vielleicht ein Mark V ist oder ich ist ein Road King, glaube ich, gewesen. Ist halt geile Kisten natürlich. Ja. Aber es ist halt Ami-Zerre so, ne? Ja. Aber es wird's immer geben. So. Du hast immer mal, glaube ich, auch einen Hype, vor allen Dingen auch auf bestimmte Brands. So. Also du hast jetzt vielleicht so seit ein paar Jahren diesen Camper-Hype und ich will nicht sagen, dass der irgendwann abebbt, aber irgendwann ist der vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund, weil das ist immer noch eine junge Company und irgendwann ist das so, ja, man hat halt irgendwie einen Camper oder du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Firma. So, dann ist ja, wo ich zum Beispiel auch komplett raus bin, ist, weil ich bin im Recording-Thema gar nicht drin. Recording ist für mich immer noch so, habe ich nie Bock drauf gehabt und ich bin immer froh, dass ich was einspielen kann und du hast einen Typi, der macht das oder ein Mädel. Easy. Ich bin bei diesem ganzen, da bin ich vielleicht so ein bisschen konservativ, dass du dir, weiß ich nicht, was ist das, dieses Neutral DSP oder kein,
mein Gott. Neural DSP.
Danke. So, wo du dir irgendwie auch jeden Plugin runterladen kannst und kannst dann das so abmischen, dass das so klingt wie das und das und das. Das ist bestimmt alles mega geil, aber das kickt mich, also ich habe damit gar keine Berührungspunkte. Mhm. Und das, da bin ich so ein bisschen raus so. Oder dass du dir, keine Ahnung, du die voll viele fette Musiker oder Gitarristen und Gitarristinnen werben halt quasi irgendwie gefühlt mit irgendeinem Plugin so. Ne? Mhm. Und das ist ja voll das neuere Ding jetzt geworden. So. Du wirbst irgendwie gar nicht mehr, du brauchst kein Signature-Pedal mehr oder irgendwie ein Signature-Pickup, das bringt ein Slash oder sowas raus. So. Ich liebe Slash, Slash ist ein, also ist ein Alter, was wären wir ohne Slash? aber es interessiert dich kaum noch gefühlt so, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, von wie heißt der vom Periphery, wie heißen die beiden? Mein Gott, der Misha Mensur, glaube ich, und der andere, der Mark Holocomp oder sowas. Natürlich haben die auch Signature-Sachen von Jackson und von ESP draußen, aber da wird mehr, glaube ich, für irgendein Plugin für Periphery geworben. So, ne? Und das hat sich natürlich schon extrem geändert. Und das ist so, das kickt mich, also das interessiert mich halt nicht.
Ja, so. Ja, das ist halt auch dann so ein bisschen der Weg vom, vom Künstler zum Content Creator, so ein bisschen, das spiegelt das ganz gut wieder vielleicht. Ey, ist eine gute Parallele.
So. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie eine andere Generation, natürlich auch davon auch nicht vergessen. So ein Slash ist mittlerweile, der wird 60, der ist über 60. Nee, Quatsch, ist der über 60? Der ist, was wird er sein? Baujahr 64 oder sowas, würde ich sagen. Nee, dann wird er jetzt, geht er auf Stahl auf die 60 halt zu. So, der wird so alt wie mein Vater. Doch, ziemlich sicher. Okay. Ja, genau. So 63, 64er Baujahr. Und dann ist natürlich eine andere Generation. Und klar, so die alle so Ende 20, Anfang 30 oder jünger oder einen Ticken älter halt sind, das ist eine andere Zeit. So, aber dann ist so, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Aber so was, einen Camper jetzt zu haben, finde ich doch kein Ding.
Ja.
Also wirklich. Eben. Und nochmal, um die Brücke nochmal zu schlagen, wo du gerade meinst, so, dass du dafür jetzt nicht... Also, das versteht sich für mich von selbst, dass das hier, das ist ja keine Werbeveranstaltung für irgendwas so. Das ist ja.
Nee, klar. Nee, aber.
Nee, so ist
für mich, für mein Gefühl war es mir wichtig zu sagen nochmal irgendwie. Ich präsentiere mich ja hier auch der Öffentlichkeit.
Nein, natürlich, nein, ist ja auch.
Vielleicht nicht der größten, aber.
So klein ist die Community mit.
Fühlt euch geehrt.
So, ey, natürlich so. Ist ja auch immer noch der beste Gitarren-Podcast, wo du gerade bist. So, das darfst du nie vergessen, Christian. Das ist nicht der einzige, aber es ist definitiv der beste.
Das ehrt mich wiederum.
Also, so, das.
Danke für die Einladung
nochmal. Immer wieder gerne. Nein, ich finde es. Also. Wie gesagt, ich finde es ultra cool und ich finde es auch cool, da mal so ein bisschen, wie gesagt, das ist ja jetzt auch gar nicht, das sollte jetzt auch gar nicht so irgendwie Inside Camper Amps, sondern einfach so ein bisschen, lass mal ein bisschen über Camper quatschen mit jemandem, der in der Company arbeitet, anstatt immer über Camper zu quatschen, aber keiner weiß so irgendwas so. Ne? Und auch wenn ich, wie gesagt, wenig Plan von Elektro, also wirklich habe, weil Gitarrenelektronik ist natürlich auch Elektrotechnik, aber das ist so... Alter, also weißt du, was ich meine? Da passiert klar. Nicht viel so, ne?
Nee, das stimmt.
So, das ist extrem einfach das hält sich in Grenzen, aber das ist halt wirklich Elektrotechnik so und auch krasse Elektrotechnik, so, würde ich jetzt einfach sagen. Ich glaube, es ist krasse Elektrotechnik. Dafür musst du in Aachen studiert haben.
Vielleicht.
Ja, so unter anderem. Und das ist, wie gesagt, das ist gar nichts. Du könntest hier irgendwann, wenn ich mich mit Paul's Repair Shop vergrößere, ich will, das ist ja auch, ich werfe ja auch nur Nebelbomben. Ich plane ja was, habe ich dir auch schon erzählt. Gibt ja vielleicht irgendwann vielleicht Paul's Repair Hall, aber das ist noch zukunftsmäßig, aber es wird konkretisiert. Dann werbe ich dich ab.
Okay,
dann werbe ich dich ab. Genau. Dann werbe ich dich obwohl hättest du Box M zu reparieren?
Ich weiß ich nicht.
Ey, kannst du mal überlegen, es ist ja eh noch ein bisschen mit hin. Und dann würde ich dann als Amp-Spezie oder sowas oder irgendwas eigenes zu bauen, Pedals oder sowas, das wäre doch eine.
Also ich muss ja sagen, ich bin sehr in dieser Softwareentwicklung, okay. Digitalwelt ja. Zu Hause.
Ja, mach mal digital
Pedals auch. Ganz wenig analog. Also Elektrotechnikstudium ist ja auch nicht mehr, was das mal war, ne?
Ja.
Irgendwie. Und man hat wenig Schaltungstechnik, muss ich sagen.
Ah, okay.
Also es sei denn, man will es wirklich, aber okay. Es wird eher nicht forciert.
Okay.
Aber liegt vielleicht auch an Aachen, ich weiß es nicht. Also in Aachen hieß der heißt wahrscheinlich immer noch der Studiengang Elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik.
Ah, okay.
So muss man, und alle drei Teile werden ziemlich gleichermaßen im Bachelorstudium behandelt und dann kannst du dich halt fokussieren. So okay. Ein bisschen auf Nachrichtentechnik oder sowas in der Richtung, wie ich gemacht habe.
Jo.
Wobei mein Fokus war am Ende tatsächlich technische Informatik, weil ich da am meisten Akustikvorlesungen nehmen konnte.
Okay.
Irgendwie ohne, dass ich so Knochenbrecherfächer nehmen musste, die dann Pflichtfächer gewesen wären. Irgendwie hat sich das als günstigste Kombination für mich erwiesen. So. Da habe ich dann wirklich mal mich einen Tag hingesetzt und geguckt, okay, wie ist der Studienplan für die Fachrichtung, für die und die. Und genau. Hab mir dann so ausgeguckt, wie ist da der beste Weg, wo kann ich am meisten das machen, worauf ich Bock habe und so. Und dann, genau, das irgendwie so hingehauen. Aber ja, also ich finde auch Röhrenamps natürlich spannend und will jetzt nicht sagen, ich kenne mich null aus damit, aber vielleicht nahezu.
Du hast ja noch so bestimmt mal 2 Jahre Zeit, gehst mit den Gedanken schwanger und dann irgendwann, nein, Quatsch, um Gottes Willen. Nee, aber ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Nee, um das nochmal jetzt zu schließen hier, ich finde das geil, einmal so ein bisschen einfach so ein bisschen darüber mal zu fachsimpeln und so ein bisschen was aus erster Quelle ist einfach dann zu hören. So. Deswegen war das so, dass, wie gesagt, es ist am Ende alles natürlich keine Produktveranstaltung. weil ich jetzt vor allem auch, also jeder hat eine eigene Meinung zu irgendwas und ist ja auch, wir haben uns da gerade auch kurz drüber unterhalten, am Ende ist auch alles völlig subjektiv, wie das immer so ist. Das ist ja auch so. Was,
genau. Das ist gut und schlecht zugleich, oder halt nicht.
Ja, natürlich. Das ist halt Fluch und Segen, das ist so. Ne? Hast du noch Fragen?
Hab ich noch
Fragen? Hast du noch Fragen an mich?
Hat sie gefallen?
Ja, total. Ich finde es mega geil. Also ich werde, wenn ich mir irgendwann mal, wenn ich nicht mein Geld zum Fenster rausschmeiße, irgendwie für teure Autoreparaturen, dann irgendwann wird auch, werde ich mir einen Camper auch holen. Gottes Willen. Das wird schon stattfinden. Nach den tausend anderen Sachen, die ich noch vorhabe. Ich bin ja nach wie vor überzeugt gewesen. So, von daher ist das. Und die Leute, die das jetzt hören, wie gesagt, davon hat gefühlt jeder auch einen Camper. So, selbst ich hatte den Simon Manta mal hier gehabt, der ist auch so Session- und Studio-Player und macht so in TV-Bands immer mal gerne was. Und bei dem dachte ich, als ich den hier hatte, ne, dachte ich so, komm, jetzt unterhalten wir uns so ein bisschen über alte Röhrenverstärker. Und dann mache ich so, was hast du so? Ja, einen Camper.
Ja, okay, aber Camper. Für die Gigs macht das auch wieder total Sinn.
Natürlich.
Ne? Das ist halt so, voll. So, gerade so die ganzen Mucker und so auch. Also, es gibt solche und solche, muss man dazu sagen. Ne? Aber viele spielen halt auch dann irgendwie so ein Profiler. Ja.
Ja, also deswegen. Was wollte ich sagen? An die Leute da draußen, checkt natürlich Camper. Wenn ihr noch nie was davon gehört habt, dann wisst ihr jetzt ein bisschen mehr. Kauft einfach auch Camper. Ist, wie gesagt, nachhaltig, haben wir ja gerade schon gesagt. So, ja, ist, ja. Ne? Ja, nach, so gut das nachhaltig sein kann. Ist definitiv wirklich made in Germany. Und dann auch bestimmt unter fairen Bedingungen hergestellt, nicht in Bangladesch. Und nein, ey, ich schließe das. Tausend Dank, dass du hier warst, dass du den mitgebracht hast. Den
sehr gerne.
Hast, den 25 Kilo.
mit dem Fahrrad.
Dann, mit dem Fahrrad, ey, das muss man auch mal sagen. So, wenn er jetzt, wärst bestimmt angefressen gewesen, wenn er jetzt hier irgendwie, weil der Custom-Auto, den ich habe, der wiegt original 25 Kilo. Und, oder zum Beispiel auch der Marc. Der hat ein Matchless als Combo. Ey, ohne ja. Also wirklich, was
fett.
Ja, klingt ultra geil, aber das Ding ist einfach nur so asozial zu schleppen, weil das auch noch als Combo ist. Ey, niemand schleppt dieses Ding gerne. Das ist höllisch schwer so, ne? Und das ist ja nichts. Also wirklich, das ist, den könntest du so jetzt noch mit nach Hause nehmen, ohne dass du denkst, so, ey, irgendwie juckt mich das nicht. Wahrscheinlich, den gibt's doch auch mit so einem Umhängetäschchen doch auch, glaube ich, ne?
Genau, wir haben auch so Taschen dafür, ja.
Das ist,
ich habe gar keine.
Oh, da muss er noch mit Christoph nachverhandeln. Weißt du, aber das gibt's ja nicht. Nee, ey, Christian, tausend Dank, dass du da warst.
Gerne.
An die Leute da draußen, irgendwann geht's wieder weiter mit dem Podcast. Das mit dem wöchentlich nehme ich natürlich zurück. Aber ich habe noch ein paar Leute in der Pipeline. Und im Juni kommt mehr. Allerspätestens. Bis dahin habt den besten Abend, den ihr euch vorstellen könnt, oder den besten Tag am Donnerstag. Und wir hören uns bald. Passt auf euch auf und freut euch auf die nächste Folge des besten Gitarren-Podcasts aller Zeiten. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.